Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Zone und Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Feiertage sind endgültig rum. Wir sind zurück im normalen Leben und zurück im normalen Leben bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt wieder ganz normal mittwochs kommen. Nicht mehr wie letzte Woche donnerstags. Es gibt auch keine außerplanmäßige Reise in die Vergangenheit, sondern wir ganz normal wieder zurück mit dem aktuellen Geschehen in der NBA. Und wir, das sind natürlich wie jede Woche der heute leicht ungekämmte
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und ja, so die für die zweite Folge im neuen Jahr. Ihr wisst ja, Monatsstart tendenziell ist eigentlich immer Bandwagon-Zeit, ne Ole?
Absolut, das gehört dazu.
Das gehört dazu, genau für die, die es noch nicht wissen. Vielleicht haben wir ein paar neue Hörer, schön wäre es auf jeden Fall. Wir haben ein kleines Format, das lautet oder das auf den schönen Namen hört, per Bandwagon durch die Association. Dabei widmen wir uns jeweils einem Team abseits der großen Aufmerksamkeit. Also Ole und ich verfolgen jeweils ein Team für einen Monat. Vergangenen Monat im Dezember hatte Ole die Memphis Grizzlies, ich hatte die Washington Wizards, also wir teilen uns das immer gegenseitig zu und danach quatschen wir drüber. Wir sagen so ein bisschen, ja, schildern so ein bisschen unsere Eindrücke und damit das nicht komplett aus dem Ruder läuft, haben wir uns da ein paar Rubriken ausgedacht. Die Rubriken hören auf folgende Namen: der Monat in drei Sätzen, ganz kurze Zusammenfassung, dann die Spielweise, der Player to Watch, positive Überraschungen, Enttäuschungen, eine Prognose des Bandwagon Ranking, wie viel Spaß hatten wir und dann noch ein kleiner Ausflug ins Nerdvana, da nehmen wir uns irgendeine Advanced Stat vor und die uns komplett aus den Socken gehauen hat, als wir sie gesehen haben. Und genau, das werden wir heute im Verlauf der Sendung tun, aber es geht natürlich, also nachdem wir ja auch die Weihnachtspause hatten und nachdem auch in der letzten Woche einiges passiert ist, können wir natürlich nicht ganz ohne aktuelles Geschehen.
Es wird langsam interessant, was Trades und sowas angeht. Also wahrscheinlich muss man langsam ein bisschen darüber sprechen.
Genau, es gibt nämlich schon Gerüchte um Karl Kuzma unter anderem und Bogdan Bogdanovic, auch Andre Drummond, war in den Medien in der vergangenen Woche. Eventuell wären die Pistons bereit, ihn zu traden. Kevin Love würde gerne getradet werden, ist leicht frustriert in Cleveland, was sicherlich der ein oder andere nachvollziehen kann. Da werden wir uns jetzt gleich zu Beginn kurz die ein oder andere Minute lang widmen, um danach dann zum Bandwagon zu kommen. Aber natürlich starten können wir nicht ohne kleinen Hinweis auf Patreon. Über unsere Patreon-Seite könnt ihr uns nämlich unterstützen, wenn ihr das wollt, mit kleinen monatlichen Beiträgen. Dazu müsstet ihr auf folgende URL gehen, patreon.com/korbjäger-podcast und Korbjäger in dem Fall mit
AE.
So sieht das aus. Und da gibt es aber natürlich, halten wir da nicht nur einfach so die Hand auf, damit ihr uns was gebt. Wir versuchen euch auch da was zurückzugeben und dafür gibt es jetzt regelmäßige Formate. Einerseits haben wir da das kleine Format, spontanes Format, 50 Minutes or Less, bei dem wir jetzt auch immer öfter versuchen werden, uns aktuellen Themen anzunehmen, einfach kurz drüber zu sprechen. Dann können unsere Patreon-Freunde können das dann direkt hören, wenn es passiert ist. Und dazu gibt es war einmal auf dem Hartholz. Für das Format schauen wir uns alte Spiele an, legendäre Spiele, so rund um die Showtime Lakers, rund um die Celtics, die Bad Boy Pistons, die Shaq und Kobe Lakers waren schon dabei und schnacken so ein bisschen drüber, schauen, welche Mythen vielleicht aufgedeckt werden, schauen, was wir vergessen hatten, welche Charaktere da so unterwegs waren und man munkelt, dass da diese Woche noch was kommen könnte. Es könnte sogar sprichwörtlich legendär werden, wir wollen aber nicht zu viel verraten. Bleibt einfach dran, schaut bei Patreon vorbei und damit ab zum aktuellen Geschehen. Womit würdest du gerne anfangen? Drummond, Kuzma oder Love?
Sagen wir mal in dem Fall mit Rumpelstilzchen Love, einfach weil es glaube ich so ziemlich das Unterhaltsamste war, was man die letzten Tage so gesehen hat. Übrigens ganz kurz, wenn ich heute ein bisschen anders klinge als sonst, das liegt daran, dass ich in den heiligen Hallen von The Zone aufnehme und ein Headset, was mir nicht gehört, mir ausleihen musste. Deswegen, wenn die Qualität nicht ganz so gut ist wie sonst, entschuldige ich mich hiermit dafür. Und ja, also was Kevin Love angeht, wir haben ja neulich schon mal, als wir so ein bisschen über mögliche Trades gesprochen haben, auch ihn thematisiert und halt die Schwierigkeit, die da besteht, also seinen Vertrag irgendwie an den Mann zu bringen und letztendlich ist ja nichts an dieser gesamten Entwicklung, die das genommen hat in Cleveland überraschend, oder?
Jein, also den Punkt habe ich auch schon öfter gehört und kann ihn auch teilweise nachvollziehen, klar, also ich meine, LeBron ging und man wusste so, es geht alles Richtung Rebuild, alles Richtung Neuaufbau und Kevin Love hat dann eben diesen langfristigen Vertrag unterschrieben, den wir auch schon thematisiert haben, der natürlich auch einen Trade irgendwie erschwert. Nur wie sich das dann genau äußert, glaube ich, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, okay, er wusste, dass er mit zwei Zockern zusammenspielt, die den Ball irgendwie magisch ansaugen und irgendwie den Ball ungern abgeben, die die Offense komplett an sich reißen und er da irgendwie so ein bisschen als eigentlich ja designierter Franchise-Player irgendwo ja so ein bisschen zum Rollenspieler degradiert wird. Also natürlich müssen die Cavs schauen, dass sie Colin Sexton und auch Garland irgendwie, dass sie die so, also A, so gut wie, so intensiv wie möglich austesten, also was überhaupt möglich ist mit denen, und B, natürlich dann auch irgendwie das Team um sie herum aufbauen. Aber ich finde, dass Love so teilweise so wenig involviert ist, kann man nicht sagen, dass er davon ausgehen konnte. So, also das würde ich sagen.
Das ist richtig.
Dass es jetzt nicht zwingend darum gehen wird, dass sie so viel Basketballspiele wie möglich gewinnen, oder dass es, wie ja Tristan Thompson damals formuliert hat, so schön, dass sie als Eastern Conference Champion auch natürlich selbstredend wieder das Team sind, das es zu schlagen gilt. Vor der letzten Saison war es,
glaube ich. Das waren noch Zeiten.
Ja, das waren noch Zeiten, genau. Aber von daher, klar, kann man sagen, die Ausrichtung war irgendwie klar, aber dass es so laufen wird, wie es jetzt läuft, finde ich, konnte er so nicht vorhersehen, auch wenn er seinen Vertrag, glaube ich, nach dem Draft unterschrieben hatte, also nachdem Sexton quasi schon gezogen war. Deshalb, finde ich, kann man die Frustration, die gerade halt während des Spiels dann so rauskommt, letzte Woche gab es ja dieses Video, wo er leicht rumpelstilzchenmäßig, wie du gesagt hast, Richtung Reihenlinie marschiert ist, den Ball vehement gefordert hat und dann einfach nur Richtung Chidi Osman gepfeffert hat. Finde ich, diese Frustration kann ich schon nachvollziehen. Auch er hat ja mittlerweile zurückgerudert, oder beziehungsweise hat sich entschuldigt. Er hat gesagt, ja, er hat sich nicht wie ein 30-Jähriger verhalten, sondern wie ein 13-Jähriger. Aber ich finde, ich kann das schon nachvollziehen. Ich meine, der Mann ist Champion. Der Mann hat diverse Jahre in der NBA verbracht und so ein bisschen gewissen, in Anführungszeichen, spielerischen Respekt hat er sich schon verdient, finde ich.
Ja, absolut. Und ich meine, er hat ja auch Zeit seiner Karriere mit Playmakern wie einerseits LeBron und andererseits auch vorher mit Ricky Rubio zusammengespielt, die halt ein bisschen besser darin sind, die Leute zu involvieren. Jetzt spielt er eigentlich mit keinem richtigen Playmaker zusammen. Natürlich, also die Frustration verstehe ich komplett. Die Frage ist halt, ob er sich damit einen Gefallen tut, wenn er da jetzt quasi noch ein bisschen wütender wird und das halt auch so nach außen trägt. Also der Frust ist verständlich, aber das Problem bleibt halt das gleiche, dass er diesen Vertrag erst 2018 verlängert hat, dass nach dieser Saison halt noch 90 Millionen oder sogar ein kleines bisschen mehr ihm zustehen und dass natürlich auch jedes andere Team sieht, okay, was geben wir dafür noch ab und was lohnt sich überhaupt? Also es ist ja kein Geheimnis, dass die Cavs schon seit Monaten eigentlich das quasi eröffnet haben, so den Markt. Und der Markt ist aber, glaube ich, einfach nicht wahnsinnig groß, weil auch die meisten Teams keine Lust haben, sich finanzielle Verpflichtungen für nach 2021 noch anzubinden, weil das halt wieder eine Free Agency wird, die potenziell ziemlich interessant wird. Also wegen Giannis, aber auch wegen ein paar anderen Leuten. Ja. Und das kann man finden, wie man möchte, aber es ist halt auch noch so, dass er halt ein Big Man ist und dass Big Man, glaube ich, einfach insgesamt ein bisschen an Wert verloren haben. Das ist auch ein Thema, was wir bei Drummond dann gleich wahrscheinlich auch kurz besprechen können.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob sein Frust, den er so ein bisschen nach außen trägt, ob das wirklich seinen Wert so schmälert, weil ich, wie gesagt, ich kann mir schon auch vorstellen, dass andere Teams die Situation auch klar, also die Situation sehen und auch sagen, okay, das ist halt einfach sehr, sehr, sehr undankbar. Auch wie gesagt, er hat trotz des Geldes, ich glaube, also ich mein, wir haben ja über Love schon mal im Zuge unserer kleinen Trade-Episode vor ein paar Wochen gesprochen. Also ich glaube, das Hauptproblem ist halt der Vertrag und der langfristige Vertrag und eben, dass man eben aufgrund dieser Gemengenlage in Cleveland auf dem Feld auch eben nicht genau weiß, welchen Kevin Love man denn jetzt bekommt. Also was Kevin Love noch zu leisten imstande ist. Und deswegen, klar, muss man schauen. Drummond, hätte ich jetzt gedacht, hat mehr Wert. Ich meine, du hast am Wochenende einen Artikel veröffentlicht auf Spox, also nachdem die Gerüchte aufkamen. Es gab ja die Gerüchte eben, dass die Hawks vor allem interessiert seien, wo es ja auch passt. Also ich glaube, er versteht sich auch relativ gut mit Trae Young außerhalb des Feldes und Pick and Roll mit Young und so hat man ja spekuliert. Dazu eben gab es dann noch, glaube ich, die Raptors waren noch in der Verlosung, die Celtics.
Ja, die Rockets wurden auch nochmal, glaube ich, halt random mit reingedroppt. Und ich glaube, ein Team vergessen wir gerade. Auch ein Team, was eigentlich nicht wahnsinnig viel Sinn ergibt, meiner Meinung nach. Genau wie die Celtics und Raptors auch.
Also es funktioniert, meine Celtics wurde es ja thematisiert, es funktioniert von der Vertragsstruktur her einfach nicht. Also sie müssen halt Hayward abgeben und das ist die Frage, ob sie das wollen, ne?
Wollen sie nicht. Also die Frage kann ich dir beantworten.
Dafür bist du ja da als
Experte. Also auch, weil er einfach der bessere und wertvollere Spieler ist. Bei allen Verletzungsthematiken ist es einfach trotzdem so.
Ja, also eben. Aber was macht man denn aus so? Also ich meine, welchen Wert würdest du dem Drummond jetzt einem Team zuschreiben? Wenn zum Beispiel, nehmen wir mal an, die Clippers kämen jetzt und könnten jetzt irgendwie ein Paket schnüren. Also das kommt jetzt gerade einfach so. Würde ihr ihre Chancen wirklich erhöhen auf eine Championship?
Die Clippers hatte ich da noch gar nicht in Erwägung gezogen. Ich glaube nicht. Also, weil so bei ihm so ein bisschen das Problem ist, und also die Clippers könnten den besseren Rim Protector gebrauchen, aber Drummond hat in seiner Karriere bisher nicht unbedingt gezeigt, dass er ein guter Rim Protector ist. Also die Pistons sind auch in dieser Saison wieder ein schlechtes Defensivteam. Und diese größte individuelle Stärke, die er hat, quasi das individuelle Rebounding, schlägt sich jetzt auch nicht unbedingt darauf aus, dass seine Teams dann immer wirklich mehr Rebounds holen als die anderen, sondern er selbst holt einfach nur sau viele Rebounds, weil er vielleicht aber auch nicht unbedingt ausblockt. Und bei ihm ist halt so ein bisschen das Problem, er definiert sich, glaube ich, als Star. Also er hat ja auch vor der Saison halt den Pistons wieder klar gemacht, dass er erwartet, dass er wieder einen Maximalvertrag bekommt. Und er möchte auf dem Feld, glaube ich, auch immer mehr machen. Also er ist ja jemand, der gerne dribbelt, er wirft gerne, er möchte sich eigentlich quasi, eigentlich will er, dass die Offense über ihn läuft. Und er hat aber bisher einfach nicht gezeigt, dass er diese Fähigkeiten wirklich hat und dass er das so richtig rechtfertigt. Und deswegen ist halt so ein bisschen die Frage, wenn man einen Center hat, der in nichts so richtig gut ist, außer im individuellen Rebounding und also von mir aus Pick and Roll, der aber halt noch viel mehr machen will und vor allem viel mehr Geld dafür haben will, wie viel Wert so jemand dann wirklich hat. Und meiner Meinung nach ist das halt, auf dem Papier sollte er eigentlich ein richtiger Star sein, aber er ist es meiner Meinung nach einfach nicht. Und ja, deswegen hält sich sein Wert meiner Meinung nach auch in Grenzen. Und man kann jetzt natürlich ihm zugutehalten, er war jetzt Zeit seiner Karriere in Detroit, wo es nie wirklich richtig gute Voraussetzungen für ihn gab, meiner Meinung nach. Also er hat, glaube ich, noch nie mit einem richtig guten Playmaker zusammengespielt. Also eine Zeit lang war mal dieses Pick and Roll zwischen ihm und Reggie Jackson richtig gut, aber wir wissen, glaube ich, alle, dass Reggie Jackson jetzt nicht der klassische Spieler ist, der perfekt darin ist, seine Mitspieler zu inszenieren, sondern halt auch jemand ist, der eigentlich ein bisschen mehr auf sich selbst schaut. Ja, meiner Meinung nach hält sich der Wert von so jemandem mit dem Skillset einfach in Grenzen, zumal jedes Team, was jetzt für ihn traden würde, müsste ja A, davon überzeugt sein, wir kriegen ihn im Sommer nicht, weil warum sollte man jetzt große Assets für ihn abgeben, wenn man ihn im Sommer auch holen kann? Und man müsste ja denken, okay, wir wollen ihn dann auch als wichtigen Teil unserer Zukunft haben und viel Geld dafür investieren. Und das, weil da sehe ich halt einfach Atlanta von mir aus, weil sie ja, glaube ich, verzweifelt genug sind. Sie haben sich, glaube ich, diese Saison sehr anders vorgestellt. Deswegen kann es schon sein, dass es da ernsthaftes Interesse gibt. Aber bei allen anderen Teams, die da genannt wurden, das war meiner Meinung nach eher so ein Name-Dropping in der Hoffnung, dass es vielleicht den Anschein erweckt, dass Atlanta jetzt ein bisschen mehr bieten sollte, um so ein bisschen quasi falschen Druck zu erzeugen. Weil die Celtics machen aus den genannten Gründen keinen Sinn, die Raptors machen keinen Sinn. Also, weil die halt keine Lust haben, so viel Geld sich für die Zukunft zu verbauen. Da ist alles darauf ausgelegt, im Sommer 2021 so viel Geld wie möglich zu haben. Und dann kommst du halt relativ schnell wieder an den Ausgangspunkt zurück.
Ja, und irgendwie ergibt es ja für die Hawks auch nicht wahnsinnig viel Sinn.
Nee,
Also wenn jetzt,
also die
also
haben ja im Sommer Geld. Das ist halt,
eben,
kommt auch noch
eben.
dazu.
Und so irgendwo, sie kommen jetzt diese Saison wahrscheinlich auch nicht nirgendwo hin. Also ich meine, klar, im Osten sind selbst die Bulls noch im Playoff-Rennen und zwar relativ gut, aber es ist halt, also im Endeffekt, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt dieses fehlende Puzzlestück ist, dass sie jetzt dann auf einmal, weiß ich nicht, sicher in die Playoffs führt oder sogar noch ein Stück weiter. Das heißt also, weshalb solltest du jetzt was opfern, wenn du im Sommer ihn theoretisch so haben könntest? Klar, er kann sich die Situation anschauen, kann irgendwie Gefallen dran finden, mit Trae Young zu spielen, falls du ihn im Sommer jetzt schwerer überzeugen könntest. Aber klar, kann natürlich sein, dass andere Teams da irgendwie so ein bisschen da sind, um Druck zu erzeugen. Ich bin auch mal gespannt. Ist halt natürlich die Frage, ich meine, diese Star-Geschichte oder diese Wahrnehmung, diese Selbstwahrnehmung, ein Star zu sein, vielleicht ändert sie sich natürlich auch dann, wenn man in einer anderen Situation wäre, wenn er jetzt bei einem Team wäre, wo klar ist, dass da halt eine klare erste, eine klare zweite Geige ist oder so und er dann halt irgendwie sich einfügen muss in ein Gesamtkonstrukt und dann vielleicht auch sieht, okay, Freunde, die beiden sind halt dann doch deutlich stärker als ich und bekomme da eine Rolle. Also ich meine, ich spekuliere das immer relativ gern oder das ist halt, ich meine, Situation ist ja immer irgendwo ein entscheidender Faktor, wie man jetzt hier auch bei Dwight Howard sieht.
Ja.
Aber wo ich halt auch gespannt bin, was jetzt die Verletzung von Griffin macht. Also Griffin hat ja jetzt keine große Saison gespielt, aber wird jetzt operiert, ne? Und fällt damit eigentlich mehr oder weniger aus.
Dankenswerterweise wird er operiert, weil so wie er sich bewegt hat, seit Wochen hat man ja, also das hat ja nichts mit Blake Griffin in
Ja.
guter Form zu tun. Und deswegen ist es wahrscheinlich gut, dass er aus dem Verkehr gezogen wird. Es kann sein, dass es dann direkt die ganze Saison bedeutet. Und dann, meiner Meinung nach, kann man dann in allererster Linie Derrick Rose im Auge behalten, weil der halt eine wirklich gute Saison spielt und der schnell und leicht zu verpflichten ist, während Drummond, da ist so viel Baggage mit dabei, das bedeutet so viel quasi für den zu traden, dass ich's, ja, ich sehe es einfach schwierig. Und also, ich glaube, so wie, ich meine, das Spiel ist eh mehr Richtung positionslos, aber so wie halt die Center-Position mittlerweile der Wert, den sie hat. Es gibt halt so eine Handvoll Spieler, bei denen lohnt es sich wirklich, den Maximalvertrag auszupacken. Also natürlich Embiid, Jokic, Towns, Davis, wenn man ihn als Center definiert. Das sind so die Namen, die einem da in den Kopf kommen. Alle anderen, die halt ja in nicht so richtig überragend sind, da findet man eigentlich günstigere, kürzere Lösungen. Also ich meine, guck mal, was die Bucks für Brook Lopez gezahlt haben. Und Brook Lopez ist ein in der heutigen NBA-Zeit viel wertvollerer Spieler, meiner Meinung nach, als Andre Drummond, was angesichts der Zahlen vielleicht komisch klingt, aber wenn man immer dran denkt, okay, es muss ja in ein funktionierendes Teamkonstrukt irgendwie, es hat ja damit zu tun, dann ist es meiner Meinung nach irgendwie eine klare Antwort, dass ich lieber Brook Lopez hätte als Andre Drummond.
Ja, also es ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Also, dass du halt, ja, dass die Rollenverteilung gerade für Bigs halt teilweise relativ klar ist, wenn sie eben nicht so dominieren wie jetzt Embiid oder Davis. Ja, ich bin mal gespannt, also was da noch geht. Kuzma ist ja, also er wird jetzt, also er anfangs hieß es ja, also Anfang der Saison, er sei nicht zu haben. Jetzt scheint er zu haben zu sein. War natürlich irgendwie, haben es ja schon einige spekuliert, dass es eventuell, dass der Fall irgendwann eintreten könnte, einfach weil er der wahrscheinlich einer der wenigen Spieler im Roster der Lakers ist, für den du wirklich ja jemanden bekommen kannst, der dir weiterhilft oder der den Lakers weiterhilft. Jetzt kam halt dieses Bogdan Bogdanovic-Gerücht auf. Als ich es gelesen habe, habe ich mich dann halt gefragt, also A, es ist gehaltsmäßig ja schwierig, B, ergibt es für die Kings wirklich Sinn? Also ich meine, ich persönlich sehe jetzt
Kann ich dir
Bogdanovic
so
einfach.
beantworten? Nein.
Ja, das ist gut. Heute kurze, knackige Antworten, Herr Freak. So muss das sein. Ja, aber ich meine, ich persönlich sehe Bogdanovic als den besseren, vielseitigeren Spieler. Auch
100
wenn er
Pro.
jetzt, auch wenn er im Sommer Restricted Free Agent wird. Und natürlich hätten die Lakers Bogdanovic gern, weil ich glaube, er würde ihn auch ganz gut in den Kram passen.
Er
Aber.
passt in das, was die Lakers brauchen, passt er viel, viel besser rein als Kuzma. Also einerseits, weil er halt nicht die gleiche Position spielt wie LeBron oder Davis quasi auf der Power-Forward-Position. Und man sieht das schon die ganze Saison über, wie schwer sich Kuzma halt auch damit tut, eine Rolle neben den beiden zu finden. Und dazu, also Bogdanovic ist ein wesentlich besserer Shooter, kann selber das Pick-and-Roll laufen. Und ich meine, das ist ja bei den Lakers im Moment vielleicht die größte Schwachstelle, die sie noch haben, dass halt einfach ein zweiter wirklich verlässlicher Playmaker neben LeBron fehlt. Also deshalb immer wieder in den Minuten, wo LeBron halt nicht drauf ist, entstehen ganz häufig Probleme und sie wollen Darren Collison holen. Das würde auch helfen. Aber ein Bogdanovic mit seinem Shooting und mit der Vielseitigkeit in der Offensive wäre halt, das wäre ein Hauptgewinn. Und meiner Meinung nach ist es halt auch einfach ein Spieler, der in der heutigen NBA einfach noch ein bisschen mehr Sinn ergibt als Kuzma. Auch wenn er älter ist und im Sommer teuer wird, ist es halt trotzdem einfach so. Und ich meine, ich habe mich über dieses Gerücht dann auch sehr gewundert, zumal es ja von Mark Stein auch so formuliert wurde: The Kings know for starters that they would have to include Bogdanovic, was ja heißt so, damit können wir mal anfangen, über das Thema zu reden. Und das ist halt relativ lustig, weil es um den besseren Spieler geht, den sie abgeben würden. Und weil Kuzma also neben Bagley passt er ja auch nicht. Und er ist im gleichen Sommer dann Free Agent wie entweder Fox oder Bagley. Ich habe es gerade nicht zu 100% im Kopf. Ich glaube Fox. Und will dann natürlich auch Geld haben. Und eigentlich wäre das halt wieder so ein Transfer, der aus Kings Sicht, das erinnert dann eher so ein bisschen als an alte Kings-Zeiten, meiner Meinung nach, wenn sie es wirklich durchziehen würden. Wie gesagt, da muss ja, um die Gehälter anzugleichen, müsste ja von den Lakers noch mehr kommen, aber da ist halt das alte Thema, weshalb es auch irgendwie logisch war, dass irgendwann über Kuzma gesprochen wird. Er ist das einzige Asset, was sie noch haben.
Damit fällt ja auch irgendwo so diese langfristigere Planungssicherheit für die Kings weg, mit dem Punkt, den du gerade genannt hast. Dadurch, dass sie zwar dann Kuzma länger haben als jetzt als Bogdanovic, den sie theoretisch bei einem passenden Angebot von einem anderen Team im Sommer bezahlen müssten. Aber wenn natürlich dann gleichzeitig Fox und Bagley Free Agent werden oder einer von den beiden, ist natürlich schwierig. Und dann, ich finde Kuzma halt einfach auch schwer einzuschätzen. Also einfach, weil er jetzt am Anfang hat so die erste, also er war die große Überraschung, weil er halt tiefer gedraftet wurde, weil er dann in der ersten Saison positiv überrascht hat, weil er bei den Lakers gespielt hat und jetzt findet er irgendwie seine Rolle nicht so richtig. Kann man auch entschuldigen. Also ich meine, es ist schwierig als Spieler wie er seine Rolle neben LeBron und Davis zu finden, aber was bekommst du denn, wenn du Kuzma bekommst? Also ich meine, so wirklich konstant ist er nicht, gerade von draußen nicht. Also er hat Phasen drin, wo er extrem gut trifft, jetzt hat er wieder Phasen, wo er nicht so gut trifft. Also ich meine, das ist so. Du hast halt nichts Sicheres. Und da ist Bogdanovic, glaube ich, schon die sichere Wette. Und dann ergibt es halt irgendwie nicht so viel Sinn, das 1-1 zu traden, zumal die Lakers ja noch was drauflegen müssten. Und die Kings ja auch, weil es muss ja noch mehr kommen. Ich meine, Bogdanovic, Kuzma, das erreicht ja nicht. Ne?
Ja, eigentlich müsste ja noch was passieren. Aber ja. Also, man weiß ja bei diesen Gerüchten, gerade wenn sie so ein bisschen krumm formuliert sind, weiß man ja auch immer nicht so genau, woher es kommt. In dem Fall kam es vielleicht eher aus der Richtung LA, auch mit der Hoffnung, da irgendwie was zu erzeugen.
Ja.
Aber also es würde mich schon wirklich sehr wundern, wenn die Kings so einen Deal machen würden. Grundsätzlich gehe ich aber schon davon aus, dass die Lakers halt für Kuzma irgendwas bekommen werden. Ich glaube
Ja, klar,
nur
also ich
nicht.
meine.
Also ich kann mir halt nur vorstellen, dass es eher nicht die Kategorie Bogdanovic wird, weil ich meine, auch andere Teams, wenn sie jetzt quasi sehen, okay, das bringt dich in die Konversation für Bogdanovic, dann bieten wir vielleicht irgendwas, was den Kings wirklich ein bisschen mehr weiterhilft. Also keine Ahnung, du hast ja die Bucks mal erwähnt
Ja.
als Team, die relativ interessant wären für ihn und wer weiß, ob da nochmal ein Versuch entsteht. So, ich glaube, das ist halt alles auch wenn dann ein ganz, ganz früher Zeitpunkt von Verhandlungen und da sind wir noch weit davon weg, dass da wirklich was passiert, schätze ich mal.
Ja, ist vielleicht auch einfach nur der Stein, der ins Rollen gebracht wurde, um mal zu gucken, was er so auf seinem Weg mitnimmt und anschleppt dann am Ende. Also da
Ja.
stimmt schon. Können wir mal abwarten. Ja, damit können wir eigentlich ganz gut dann zum Bandwagon kommen, würde ich sagen.
Machen wir das.
Und ich glaube, letztes Mal habe ich angefangen, ne?
Ich glaube auch, wobei ich es dir jetzt nicht verbriefen könnte, aber ich glaube es einfach mal.
Ja, ich glaube auch. Deswegen würde ich sagen, drehen wir den Spieß jetzt einfach um. Und
ja,
wenn das für dich okay ist, natürlich. Ich will
ist
jetzt
für
hier
mich
nichts
vollkommen in Ordnung.
Perfekt. Dann, Herr Frerks, kommen wir hiermit zu den Memphis Grizzlies. Ich muss gestehen, ich bin sehr gespannt, weil die Grizzlies ja relativ so langsam irgendwie ins Rollen kommen und natürlich auch interessant sind mit diversen jungen Spielern wie Morant, Jackson, Clark, aber dazu
absolut.
mehr.
Ja, mir hat dieser Monat ziemlich viel Spaß gemacht. Auch wenn es Bandwagon-typisch für uns natürlich mit dem Schocker begonnen hat,
Klar.
weil ich meine, es war das allerletzte Spiel im November, wo Ja Morant, wie er das halt gerne macht, zum Korb gegangen ist, zusammengekracht ist, unten in die Fotografen unter der Korbanlage gekracht ist und sich am Rücken verletzt hat. Dann war halt erstmal out indefinitely, wo ich auch schon dachte, meine Fresse, das kann eigentlich nicht wahr sein. Warum passiert das jedes Mal, wenn ich irgendein Bandwagon habe?
Der Frerks-Fluch wieder zugeschlagen.
Genau. Es waren zum Glück nur 4 Spiele letztendlich, die er ausgefallen ist. Und dann ging es mehr und mehr los bei den Grizzlies. Also sie waren vorher, glaube ich, schon ein Team, was halt Ansätze gezeigt hat. Aber es wurde dann mehr und mehr zu einem, ja, positiven und gewinnenden Team. Und sie haben jetzt von den letzten 20 Spielen seit dem 1. Dezember haben sie 11 gewonnen, gehören irgendwie zu den Teams, die zuletzt am meisten Spaß gemacht haben und sie haben absolut nicht nur gegen Gurken gewonnen, sondern also unter anderem haben sie einen der wenigen Siege oder beziehungsweise eine der wenigen Niederlagen, die Thunder seit dem 1. Dezember, sie sind das beste Westteam seit dem 1. Dezember,
War auch
kassiert
zu erwarten
haben.
Eigentlich, ne?
Absolut. Sie haben in OKC gewonnen, sie haben bei den Clippers mit einem Blowout gewonnen. Vor allem Jaren Jackson hat sich über die Also im Vergleich zu seinen ersten beiden Saisonmonaten am meisten gesteigert, hat im Dezember über 5 Punkte mehr gemacht im Schnitt als zuvor in der Saison. Und ja, es wird bei den Grizzlies. Das war ein sehr spaßiger Monat, muss ich sagen.
Ja, und sie kratzen an den Playoffs mittlerweile, ne? Also sie haben mehr Siege als die Spurs. Also 16 gegen 15 haben halt mehr Spiele verloren, 22 gegen 20. Aber der Westen ist überraschend nicht ganz so tief wie erwartet. Aber theoretisch ist sogar dies Jahr mehr möglich, als man gedacht hat.
Absolut. Also sie sind wirklich in Position, da Ärger zu machen. Und das ist auch dann etwas, was natürlich spannend wird, in nächster Zeit zu beobachten, wie sie es machen. Aber da kommen wir ja grundsätzlich eh später zu. Auf jeden Fall, sie haben sich in Position gebracht, ins Playoff-Rennen einzusteigen. Aber dann würde ich jetzt einfach mit der Spielweise weitermachen.
Ja.
Also sie spielen mit einer sehr hohen Pace erstmal, also nur zwei Teams in der Liga sind schneller. Sie nehmen sehr, sehr viele Abschlüsse, also was dann ja logisch ist, am Anfang der Uhr, wo gar nicht mal so entscheidend ist, von wo das jetzt ist. Also sie gehen relativ viel zum Korb, werfen aber auch aus der Mitteldistanz. Die Dreierrate ist ziemlich niedrig im Vergleich zu anderen Teams. Ich wollte gerade niedlich sagen, was auch gepasst
Auch,
hätte.
passt auch, ja.
Sie spielen häufig einfach mal mit einer Elfer-Rotation, was ziemlich ungewöhnlich ist, was aber irgendwie Laune macht. Also im Vergleich zu anderen Teams, so Zach Lowe hatte das kürzlich ja auch in seiner Kolumne, da kommen einfach von der Bank ganz verschiedene komische Dudes rein. Also beispielsweise einen Grayson Allen spielt jetzt nicht in jedem Spiel, aber kommt halt immer mal rein. Slow-Mo ist da noch auf der Bank. So Guduric, D'Anthony Melton hat sich zuletzt gefunden. Solomon Hill, der mit dem Contract hier natürlich immer ganz gut unterwegs ist. Auch Tyus Jones, der einfach zeigt, dass er eigentlich ein ziemlich exzellenter Backup-Point Guard nach wie vor ist. So, das ist eine sehr große Rotation, was ungewöhnlich ist, macht aber Spaß. Sie spielen die zweitmeisten Assists der NBA. Ich glaube, nur Phoenix hat mehr. Und die unterschiedlichen Spieler werden halt so nach ihren unterschiedlichen Stärken auch eingesetzt. Also beispielsweise, sie starten ja mit einem absolut klassischen Center noch in Valanciunas, der auch dafür sorgt, dass sie so ein bisschen anders agieren. Also er darf immer mal aufposten. Das ist jetzt nicht irgendwie die wichtigste Komponente in ihrem Spiel, absolut nicht. Aber sie nutzen das schon, weil er es halt einfach kann. Also er weiß halt, wie er sich bewegen muss in Korbnähe und weil es mittlerweile ziemlich viele Teams gibt, die nicht wirklich eine Antwort darauf haben. Dann sowohl er als auch Jackson sind relativ viel in Handoffs involviert, da sie Brandon Clark haben, der neben Morant sich, also nach Morant sich quasi auch fast schon ins Rookie of the Year Rennen einschaltet. Nehmen sie die meisten Abschlüsse der Liga aus Floater Range, was ja eigentlich für die meisten Teams etwas ist, was jetzt nicht unbedingt hochprozentige Abschlüsse sind, aber sie können das einfach so gut. Also sie sind sogar auf Platz 1 dabei bei der Effizienz und gerade Clark muss man sich dabei halt echt, das kann man genießen, wie er die Floater trifft. Sie sehen teilweise vollkommen abgefahren aus, aber er trifft sie einfach immer wieder. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt der Weg zu Freiwürfen, weshalb auch kaum ein Team weniger Freiwürfe zieht als die Grizzlies, aber trotzdem macht es auf die Art und Weise halt sehr viel Spaß. Also sie haben auch, obwohl sie jetzt verhältnismäßig wenige Dreier nehmen, haben sie durchaus Schützen. Also Dylan Brooks ist ja ein ziemlich elitärer Shooter, der halt das Feld breit macht. Dann Jay Crowder trifft in dieser Saison nicht so gut, aber darf halt auch feuern. Also auch der nimmt über 6 Dreier pro Spiel, genau wie Jackson, der sie auch effizient trifft. Also Jackson hat zwar immer noch eine echt komische Wurfbewegung, aber ist ziemlich effizient und auch bei Morant, also bei dem das definitiv nicht die Hauptstärke ist, auch Morant darf relativ viele, also trifft seine Dreier recht gut mit über 40%.
Bei Jackson ganz kurz habe ich immer so das Gefühl, wenn ich einen Freiwurf sehe, dass er mit zwei Händen fast wirft. Also
Ja.
die zweite Hand geht relativ spät weg vom Ball irgendwie, ne?
Das ist auch beim Dreier so. Es hat immer so ein bisschen was von so einer angedeuteten Kugelstoß-Bewegung. Das sieht richtig komisch aus, aber es funktioniert. Und also es funktioniert ja jetzt auch schon im zweiten Jahr gut. Also in diesem Jahr sind es 40,8%. Letztes Jahr waren es 53,9%. Da hat er deutlich weniger genommen. Jetzt nimmt er fast dreimal so viele Dreier, aber trifft sie halt noch besser. Das ist schon sehr auffällig dafür, dass das halt so eine wirklich sehr komische Bewegung ist. Pick and Roll laufen sie gar nicht mal so viel, obwohl Morant darin eigentlich sehr gut ist und sie halt auch gerade mit Clark und auch Jackson ziemlich gutes Personal dafür haben, aber es ist jetzt nicht die Hauptkomponente in ihrem Spiel. Also insgesamt, um es ganz kurz zu machen, würde ich halt sagen, so einfach ein sehr schnell spielendes Team, also wo man sieht, okay, sie sind relativ jung, nutzen das auch aus, haben gute Athletik und ja, also ihre effizientesten Waffen sind schon im Schnellangriff. Also sie machen auch die 5 meisten Transition-Punkte der Liga, aber sie haben auch im Halbfeld auf jeden Fall einige Waffen. Und die unterschiedlichen Spielertypen werden nach ihren jeweiligen Stärken eingesetzt. Also das gefällt mir alles ganz gut.
Das klingt alles relativ gut. Hast du einen Unterschied festgestellt, sodass, also dass die quasi diese Stärken der unterschiedlichen Spieler besser zusammengefunden haben im Laufe des Monats? Oder dass sich das so langsam, also egal, die Ergebnisse deuten ja irgendwie darauf hin, aber dass sich das alles so langsam so ein bisschen findet? Immer mehr?
Ich habe schon das Gefühl, wobei das auch, glaube ich, teilweise sehr mit den ansteigenden Formkurven einiger Spieler zu tun hat. Also
Okay.
speziell jetzt Jackson, der sich wirklich sehr gesteigert hat über die letzten Wochen. Aber ich meine, klar, relativ viele Leute sind ja da neu oder zumindest noch nicht lange zusammen und du hast einen sehr, sehr jungen Point Guard, der sehr ungewöhnlich ist. Also ich komme gleich ja auf Morant zu sprechen und ich möchte eigentlich möchte ich diese Folge nutzen, um nur über Morant zu sprechen, weil ich ihn wirklich extrem beeindruckend finde. Aber natürlich ist das auch für den dann wichtig, erstmal seine Mitspieler so ein bisschen kennenzulernen. Und so seine Assist-Zahlen sind auch gestiegen über die letzten Monate im Vergleich zum Anfang der Saison. Und die Offense funktioniert mit ihm einfach auch mittlerweile noch deutlich besser, als es am Anfang der Fall war.
Hat denn Jackson so diesen, man hat es nach der ersten Saison gesagt, also er hat dieses Riesenpotenzial gesehen, hat er den Schritt so gemacht hin zu seinem, zu noch mehr offensiver Vielseitigkeit? Oder ist er da dabei?
Er ist dabei, also ich komme auf Jackson eh später noch ein bisschen zu sprechen, deswegen würde ich es einfach
alles klar,
ich, dann
alles klar, okay.
Dann machen.
Und jetzt vielleicht noch eins, wer von den beiden ist denn jetzt so ein bisschen so der, bis jetzt so in Anführungszeichen der Chef im Ring, oder teilen sie sich so ein bisschen, oder ist Morant halt natürlich quasi als Point Guard so ein bisschen derjenige, der also das Zepter schwingt und also ein bisschen vorgibt, oder?
Das ist Morant, ja, ist Morant, aber okay. Einfach dadurch bedingt, dass er den Ball hat und dass er ein krasser Dude ist.
Okay, damit schöner Übergang, damit direkt Player to Watch, oder? Ist Morant wahrscheinlich.
Ja, genau. Also, und das ist zu 0% irgendwie was gegen Jackson oder so, überhaupt nicht. Ich bin ein Riesenfan von Jaren Jackson, aber bei Ja Morant ist es einfach, also man spürt es eigentlich immer, wenn er auf dem Court ist, weil jede Aktion kann bei ihm halt massiv spektakulär werden. So, er ist, er sucht irgendwie die Highlight-Plays. Also man muss auch sagen, dass ich mir teilweise so, das habe ich über diesen Monat wirklich sehr, sehr gelernt, dass man sich immer ein bisschen Sorgen macht, wenn er zum Korb geht. Also weil er halt noch, einerseits ist er jetzt halt noch nicht irgendwie mega kräftig, sondern eigentlich immer noch recht drahtig, aber vor allem hat er noch nicht gelernt, wie man landet. Also das Ding ist so ein bisschen, er versucht halt ständig über alle möglichen Leute zu stopfen, egal wer, was auch dazu führt, dass er bisher eine verhältnismäßig schwache Quote am Ring hat. Dass er da quasi noch ein bisschen zu sehr der Torero ist, aber er kracht
ja dabei, dann halt, zu springen, ne?
Genau, das hätte auch fast funktioniert. Und ich meine, da hat er sich auch nicht bei weh getan, aber du hast es halt pro Spiel irgendwie gefühlt dreimal, dass er halt nach einer Explosion zum Korb, dass er auf dem Arsch danach landet. Da macht man sich halt jedes Mal Sorgen, dass da irgendwie die Beine nicht richtig sind. Und ich hoffe sehr, dass er in der Hinsicht dieses Wilde noch ein kleines bisschen ablegt, weil, also in der Hinsicht ist dieser Pre-Draft Russell Westbrook-Vergleich einigermaßen verständlich, würde ich mal sagen. Gleichzeitig ist er aber für mich halt in anderer Hinsicht überhaupt nicht wie Westbrook, weil er gerade für einen Erstjahresprofi Offensive teilweise total kontrolliert anleiten kann. So, er liest das Spiel unheimlich gut, so was er beispielsweise schon jetzt eher fast wie Chris Paul macht als wie Russell Westbrook, ist, dass er, wenn er nach einem Pick and Roll Richtung Korb geht, dass er seinen Körper so dazwischen schiebt, also zwischen ihn und den Verteidiger, dass der quasi ihn nicht mehr wirklich behindern kann und eigentlich fast nur faulen kann. Darin ist er halt jetzt schon unfassbar gut und er sieht Pässe, die wirklich nicht viele Spieler sehen, und man hat immer das Gefühl, der weiß einfach ganz genau, was er auf dem Feld machen muss, und er komponiert so, er kombiniert quasi diese krank athletische Westbrook-Komponente so ein bisschen mit einer CP3-Komponente. Und das ist halt dann, also ohne jetzt zu sagen, er ist jetzt schon so gut wie einer von den beiden, das ist er natürlich noch nicht, aber man sieht so diese Ansätze, und in der Hinsicht ist er wirklich extrem weit. Und dazu, er kommt eigentlich immer zum Korb, und ich glaube, wenn er halt noch ein kleines bisschen kräftiger, vielleicht ein kleines bisschen weniger wild auf dem Weg zum Korb ist, dann kann sich seine Quote da halt noch extrem steigern. Und schon jetzt ist es halt wirklich, kratzt er eigentlich schon am All-Star-Niveau, was ich wirklich extrem beeindruckend finde. Also die Zahlen sind knapp 18 Punkte, knapp 7 Assists, 48% aus dem Feld, ist schon sehr gut. Den Dreier trifft er, wie gesagt, besser als erwartet mit 40%, auch wenn der Wurf für mich jetzt absolut noch keine Stärke von ihm ist, aber das sind halt schon sehr gute Zahlen, und vor allem er legt sie halt in einer halben Stunde auf. Also er steht wirklich nicht länger auf dem Court, weil, glaube ich, die Grizzlies da auch so ein kleines bisschen ihn halt ranführen wollen. Und nicht zu schnell zu viel von ihm wollen. Und das,
ja,
das
smart
deutet,
ist, ne?
Ja, absolut. Und das deutet für mich halt sehr darauf hin, dass das in den, dass wir da in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch einiges von ihm sehen können. Und er ist halt einfach wirklich jemand, bei dem siehst du halt das Star-Potenzial, sobald er das Feld betritt. Und das ist halt krass, finde ich.
Wie natürlich nimmt er den Dreier, wenn er ihn nimmt, oder wie viel nimmt er auch pro Spiel?
Also er nimmt aktuell 2,3 pro Spiel. Und es ist so ein bisschen unterschiedlich. Also er trifft teilweise auch so Stepback-Dreier. Ich glaube, diese eine Szene neulich, wo er, ich glaube, Jerome Robinson von den Clippers war das, den er halt komplett hochgenommen hat, dann erstmal ein bisschen böse angeguckt hat und dann den Wurf genommen hat. Solche Dinge hat er manchmal drin. Er nimmt auch dann teilweise halt die Dreier, wo er jetzt nicht wirklich verteidigt wird, einfach weil die Leute, glaube ich, noch nicht so viel Respekt vor dem Wurf haben und weil es halt klar nicht seine größte Stärke ist, aber ich glaube, das Selbstvertrauen ist halt da. Und das ist halt ein großer Unterschied im Vergleich zu manchen anderen Leuten, die jetzt eine eher ungewöhnliche Wurfbewegung haben und die so ein bisschen auch dazu provoziert werden, den Dreier zu nehmen, weil man Angst davor hat, dass sie zum Korb gehen. Also, das ist schon nochmal ein bisschen andere Hausnummer als jetzt bei jemandem wie Rondo, den man ja jahrelang wirklich anflehen musste, dass er die Dreier nimmt. Das macht Morant schon. Und ich glaube, dass halt diese Wurfbewegung, es wäre schon ganz gut, wenn sie ein bisschen feingetuned wird. Also auch einfach teilweise, weil sein Release jetzt nicht so schnell ist. Und ich glaube,
Kommt ziemlich von unten, oder?
damit es irgendwie eine richtige Waffe werden kann, muss man das, glaube ich, schon noch ein bisschen optimieren. Aber dass er ihn Stand jetzt schon so gut trifft, ist halt wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil es für diese kranke Schnelligkeit, die er hat und auch diese Zielstrebigkeit Richtung Korb ist, er eröffnet ihm natürlich einfach relativ viele Möglichkeiten, wenn er das noch ein bisschen. Also wenn er einerseits so eine Quote halten kann, ist sowieso super, aber wenn er beispielsweise 4 Dreier pro Spiel nehmen würde und 36% treffen würde, das wäre auch vollkommen in Ordnung. Also das geht halt, ich glaube, das Volumen wird sicherlich noch mehr werden. Und die Bewegung, ich bin mir ziemlich sicher, dass er daran arbeiten wird und dass sie auch mit ihm daran arbeiten. Aber so die ersten Eindrücke sind auf jeden Fall in der Hinsicht schon mal ziemlich positiv.
Noch keine Stärke, aber eben auch keine Schwäche, was ja,
Ja, also
eigentlich in
keine
dem Fall,
richtige Schwäche
ja,
zumindest.
genau. Also ist ja in dem Fall wahrscheinlich der wichtigere Aspekt, einfach weil du, wie du sagst, daran arbeiten kannst und weil er dann trotzdem halbwegs im Repertoire ist und zumindest dann irgendwie eine kleine Komponente werden kann. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, wenn ich so das Leuchten in deinen Augen sehe, muss ich mir Ja Morant auch mal ein bisschen öfter anschauen.
Auf jeden Fall. Also ich meine, dadurch, dass jetzt Zion natürlich die ganze Zeit raus war, ist es halt eh dann kein richtig enges Rennen meiner Meinung nach. Aber bisher halt klarer Rookie of the Year. Und also für mich ist er auch nochmal, gerade vom Potenzial und auch vom, sagen wir mal, It-Faktor, wesentlich höher einzuschätzen als jetzt die Rookies in Miami. Wo sich natürlich dann jetzt alle, also wo dann die Heat-Fans sicherlich auf die Barrikaden gehen, aber er hat auch ich glaube, die 10 meisten Stimmen im Backcourt beim All-Star-Voting bekommen, was jetzt, also natürlich sportlich nicht aussagekräftig ist, aber wenn man bedenkt, dass Memphis der zweitkleinste Markt ist in den USA, also in der NBA und selbst Marc Gasol, glaube ich, nie reingewählt wurde, außer ein einziges Mal, wo er aber halt schon Weltmeister, Defensive Player of the Year und mehrfacher All-Star war und halt die Stimmen aus Europa hatte. Das passiert da eigentlich nicht. Aber das passiert halt bei dem, weil er dermaßen spektakulär ist und weil es macht einfach wahnsinnigen Spaß, ihm zuzusehen. Und so diese Szenen wie, dass er versucht, über Kevin Love zu springen, dass er den Korb wirklich attackiert, als würde er ihm noch Geld schulden, das siehst du halt regelmäßig. Das ist schon richtig geil. Außerdem feiere ich ihn sehr, weil er vor der Saison gesagt hat, dass sein Vater sein erster Hater war. Also, in der Hinsicht sollten wir uns alle daran erinnern, es ist wichtig, gehatet zu werden.
Absolut, bringt dich weiter, macht dich
Ja,
groß
bei Morant ist es auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall so.
und ermöglicht dir auch einen schönen Schnörres, ne? So sein kleiner Goatee hier so über der Oberlippe.
Ja.
3 mm breit.
Da ist noch Wachstumspotenzial, aber er ist ja auch noch jung.
Auf jeden
Da halt
Fall, auf jeden
wirklich,
Fall.
man merkt es ihm oft nicht richtig an, dass er halt erst 20,5 ungefähr ist, aber ist er wirklich noch sehr, sehr jung und kann wirklich über die nächsten Jahre wird der, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema sein in der Liga.
Cool. Da bin ich gespannt. Schau ich auf jeden Fall mal genau hin. Wirklich überraschend ist es vielleicht nicht, also als Nummer 2-Pick und auch durchaus intensiv behandelter Spieler vor dem Draft, also nicht wusste man genau, was kommen wird, aber man hat ja zumindest mal eine Idee, dass da einiges möglich ist bei Morant. Wer ist deine positive Überraschung?
Clark, also der auch jemand ist, von dem ich halt vor der Saison schon eine recht hohe Meinung hatte, der war einfach noch viel besser ist, als ich gedacht hätte. Also ich habe ja seine Floater erwähnt, wo er ein absoluter Experte ist, aber er trifft halt insgesamt fast 64% aus dem Feld, was doch relativ gut ist. Er ist jetzt schon eigentlich ein Six Man of the Year Kandidat, was auch durchaus auffällig ist. Bei ihm ist der Wurf jetzt zwar auch nicht schön, aber bisher trifft er ihn zumindest okay. Sollte aber noch mehr werden, aber was halt vor allem seine Stärke ist, dass er sich so im Pick and Roll extrem klug bewegt. Also gerade wenn er abrollt und Richtung Korb geht. Und er ist dann so ein bisschen ähnlich wie Morant, dass er eigentlich am liebsten über fast jeden danken würde. Also ist auch ein total spektakulärer Spieler.
Würden wir das nicht alle?
Wir würden das alle gerne, nur er kann das. Wenn
Okay,
er,
also.
das ist, glaube ich, der Unterschied zu uns allen anderen.
Ja.
Das ist sehr auffällig. Es macht einfach großen Spaß, ihm zuzusehen. Und das ist halt auch jemand, der ist auf 21 im Draft gefallen, obwohl irgendwie alle, sag ich mal, Nerds, also im Positiven sind, die sich mit der letzten College-Saison relativ viel befasst haben, haben alle gesagt, der muss eigentlich ein Lottery-Pick sein, der ist super. Und weil er halt aber jetzt schon 23 ist, ist er halt wirklich ziemlich tief gefallen. Und das ist dann schon jemand, wo ich auch denke, vielleicht sollten wir irgendwann mal damit anfangen, dieses Thema Alter nicht ganz so wichtig zu nehmen. Also einfach, weil ab einer gewissen Position beim Draft, ich meine, natürlich gehst du auf den ersten drei, wenn da Leute wie Zion und Morant rumlaufen, die total jung sind, dann gehst du natürlich darauf, weil du einfach sehen kannst,
Ja.
okay, die haben Superstar-Franchise-Player-Potenzial, aber ab einem gewissen Punkt ist die Lottery halt wirklich einfach eine,
Lottery.
es ist eine Lottery. Also
Ja.
man hat dann immer wieder Leute, wo man denkt, oh ja, aber wenn der das noch macht und wenn die Einstellung gut ist, vielleicht wird er ja drauf. Vielleicht sollte man dann auch manchmal sagen, okay, Clark haben wir jetzt einfach schon 2 Jahre länger gesehen und er ist einfach gut. Vielleicht werden ja diese Leute, bei denen man irgendwie von Potenzial ausgeht, vielleicht werden die nie so gut, wie er schon ist. Und vielleicht sollte man dann einfach mal sagen, gut, dann holen wir uns den jetzt einfach. Also die Celtics sind eins von diversen Teams, wo man denken würde, sie haben Romeo Langford gepickt, der vielleicht auch mal gut wird, der jetzt ganz langsam mal so ein bisschen Ansätze zeigen darf. Aber vielleicht, gerade wenn man halt eh schon ein Team ist, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist und was vielleicht ein paar Ambitionen hat, warum dann nicht auch mal sagen, wir holen jetzt denjenigen, der schon ein bisschen weiter ist, weil vielleicht hilft er uns sofort und vielleicht, ja, hat er einfach nur ein bisschen länger am College gebraucht, ist aber jetzt halt ein Spieler, den man sich sofort reinholen kann. Und Clark ist so jemand. Und ich glaube, die Grizzlies werden halt ständig auf die Knie fallen und sich darüber freuen, dass er so tief gefallen ist, bis auf 21. Und es hätte wirklich viele Teams geben, oder es wird wahrscheinlich ziemlich viele Teams geben, die sich halt mittlerweile komplett in den Arsch beißen, wenn sie ihn spielen sehen.
Ja, es ist ja echt so ein bisschen so diese Draft-Geschichte mit dem Alter, also dieses, weiß ich, der Reiz des Goldstücks im Sand, irgendwie da am Strand. Also, dass du halt, du siehst halt diese Upside und denkst, ja, okay, ich versuch's einfach, vielleicht find ich ja dieses Goldstück und am Ende sieht's viel besser aus. Aber ich finde auch immer dieses, ich wundere mich dann eben auch manchmal. Also, wie du sagst, manchmal ist die sichere Sache halt doch irgendwie angenehmer. Also, einfach weil du, ich meine, wie oft, ich finde es, ich habe letztens erst wieder darüber nachgedacht, ich weiß gar nicht, genau, also irgendwie Knicks habe ich kurz gesehen, weil sie gegen die Wizards gespielt haben. Klassiker auf jeden Fall, kann ich nur jedem empfehlen. Habe ich wieder bei Elfrid Payton wieder drüber nachgedacht. Der war ja auch bei dem, welcher Draft war das? War das der 2014er Draft, glaube ich, war es?
Ja, er war auf jeden Fall in dem auch Darius Saric gedraftet wurde, weiß ich noch,
Ja.
weil die vorhin füreinander getradet wurden.
Genau.
Ich richtig im
Und
Kopf habe.
ja, stimmt. Und was wir, ich weiß noch, wie wir da geredet haben, okay, hier wahnsinnig viel Upside, da wahnsinnig viel Upside, da. Und wer ist denn jetzt da noch, also wer hat denn wirklich diese Versprechen erfüllt? Also, klar, es ist irgendwo verständlich. Klar geht es bei Spielern mit Anfang 20, noch nicht mal 20, irgendwie um eine gewisse Perspektive und potenzielle Fähigkeiten. Aber wie du sagst, also wenn ich jemanden wie Clark sehe und wenn sich jeder einig ist, dass der gut ist und ich dann nur aufgrund der Tatsache, dass er eben halt schon ein bisschen älter ist und vielleicht nicht mehr das Steigerungspotenzial nicht mehr so hoch ist, wenn ich ihn dann nicht will, also keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was die Gründe unterschiedlicher Teams waren, Clark nicht zu picken, aber
Ja.
es wirkt dann auf mich tatsächlich irgendwie komisch, weil er ja schon ein gewisses Level erreicht hat, wie du sagst, das andere vielleicht nicht erreichen und irgendwie, es ist halt dieses reine Argument, ja, aber der hat ja mehr Upside, habe ich ehrlich gesagt noch nie richtig verstanden, sobald es nicht mehr ein gewisses Niveau hat, wie zum Beispiel Zion oder Morant, wo du halt sagst, okay, da ist halt, die sind schon, aber die sind ja auch schon relativ gut, da geht noch viel mehr. Aber irgendwo ist es halt, ja, manchmal ist halt so die solide Variante. Und wie oft reden wir davon, ja, man braucht halt einen soliden Rollenspieler jetzt noch.
Ja, und ich meine, man kann ja, Upside muss man ja auch nicht nur durchs Alter definieren, sondern man kann ja auch gucken, okay, der war jetzt vielleicht 2, 3 Jahre länger am College, aber wie hat er sich denn innerhalb dieser Zeit von Jahr zu Jahr gesteigert? Und das kann ja auch ein Indikator sein. Ja. Also beispielsweise, er ist jetzt nicht Damian Lillard natürlich, aber Damian Lillard ist ja auch länger am College gewesen, ist im Draft ein bisschen gefallen, nicht so tief, aber ich glaube auf 6 ist er zurückgefallen, weil man dachte, ja, der hat ja jetzt nicht mehr so viel Upside, der ist ja schon älter, weil der, glaube ich, mit 22 in die Liga kam. Und Lillard hat sich quasi in jedem Jahr eigentlich verbessert. Und wie gesagt, er ist jetzt nicht jemand, den ich mit Clark vergleichen würde, aber einfach nur in der Hinsicht, vielleicht ist das ja auch dann in dem Fall ein bisschen wichtiger, was der Typ zwischen den Ohren hat. Also das ist ja manchmal dann wichtiger als irgendwelche athletischen oder physischen Fähigkeiten oder irgendein Talent, sondern das ist ja, das heißt ja auch, wie groß ist irgendwie die Motivation und das Spielverständnis und der Anreiz, sich quasi noch von Jahr zu Jahr zu verbessern. Und das ist halt, da kann dir ja eigentlich ein zusätzliches Jahr oder 2 zusätzliche Jahre am College, kann dir als draftendes Team ja noch mehr Indikationen geben. Ja, oder kannst definitiv. Du so sagen, okay, bei dem Typen stimmt's offenbar, weil der ist jedes Jahr am College besser geworden. Mhm. Das ist ja im Prinzip das, was wir wollen. Dann können wir vielleicht davon ausgehen, weil, ich meine, 22 oder 23 ist ja auch kein Alter. Es ist ja nicht so, dass man zu dem Zeitpunkt dann fertig ist, sondern man ist einfach nur vielleicht ein bisschen weiter. Ja, und ich denke, dass das auch so ein bisschen Market Inefficiency quasi ist beim Draft. Also dass zu sehr darauf geachtet wird, wer ist wie jung und wer kann sich noch wie steigern und nicht darauf, wie gut ist die Person denn eigentlich jetzt schon und was können wir denn mit der Person jetzt schon anfangen. So, ja. Ich glaube, deswegen hat man das halt irgendwie einigermaßen regelmäßig, dass da gute Spieler, die ein kleines bisschen älter sind, halt tiefer fallen, als sie sollten. Und Clark ist halt einfach ein Paradebeispiel. Deswegen ist es ein bisschen ausufernd geworden, aber das wollte ich nur mal ansprechen, weil mich nervt das, wenn ich so jemanden dann spielen sehe, wobei es für die Grizzlies natürlich cool ist.
Für die ist es sehr cool, ja. Du hast gesagt, er kommt von der Bank, ne?
Ja.
Denkst du, dass das perspektivisch auch so seine Rolle sein könnte oder siehst du eine Möglichkeit, dass er dann, wenn sie jetzt vielleicht von dem System mit oder von der Herangehensweise mit klassischem Center mit Valanciunas weggehen, dass er dann auch mit Morant und Jackson oder wie entwickelt sich es auch so übers Spiel? Also sind sie dann oft zusammen auf dem Feld oder?
Ja, sie können schon zusammenspielen und sie ergänzen sich auch ganz gut. Okay. Ich glaube, dass das so ein bisschen die Frage ist über die nächsten Jahre, wenn halt Jackson ein kleines bisschen kräftiger vielleicht noch wird, inwieweit Memphis dann irgendwann damit plant, ihn zum Dauerstarter auf der 5 zu machen oder ob man halt sagt, gut, wir beenden das Spiel mit Jackson auf der 5, aber wir fangen es nicht an. Und dadurch wird sich halt letztendlich definieren, wie es mit Clark aussieht, weil Stand jetzt ist es vom Skillset so, dass du halt nicht die 3 im Frontcourt zusammen haben würdest, aber mit einem von beiden ist er halt wunderbar kompatibel. Mhm. Und okay. Ich glaube, dadurch, dass er aber halt einfach auch ein wirklich intelligenter Spieler ist, ist es bei ihm gar nicht so wichtig, neben welchen von beiden er spielt, weil er einfach sehr schnell seine Rolle findet und seine Wege, wie er an Punkte kommen kann.
Alles klar. Okay. Enttäuschung?
Ja, zu Beginn der Saison hätte ich da eventuell Jackson gesagt, weil einfach er das Problem nicht abgestellt hat, was er schon letzte Saison hatte, dass er halt alles gefoult hat, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und also man muss auch sagen, das ist immer noch echt relativ heftig, weil er auf 36 Minuten gerechnet 5,2 Fouls begeht. Das ist halt
Tanz auf der Rasierklinge.
Das sollte nicht so sein. Ja. Und das ist auch nach wie vor etwas, woran er unbedingt arbeiten muss. Aber mittlerweile ist er halt trotzdem spielerisch schon so gut, dass ich ihn da jetzt nicht, nominieren würde. So, er ist für mich immer noch auf jeden Fall eins der größten Talente der NBA, eins der größten Big Man Talente vor allem. Und in diesem Doncic-Jahrgang, in dem natürlich Doncic rückblickend auf die 1 gehört, ist halt Jackson prügelt sich, glaube ich, mit Trae Young um den 2. Platz für mich. Also was Potenzial ein Winning Player und Winning Star in den nächsten Jahren angeht zu sein. Also aktuell würde ich Young vielleicht ein kleines bisschen drüber setzen, aber Jackson ist überragend, zumal er halt auch einfach wirklich defensiv wirklich einen sehr guten Impact hat. Und er muss das halt zwingend rausbekommen, dass er so viel foult, aber wenn er das schafft und das zumindest mal um so 10% reduziert, dann ist er halt eigentlich sofort für mich ein All-Star. Und Von daher ist er für mich keine Enttäuschung, den einzigen, den man dann nennen kann, weil, wie gesagt, eigentlich sind meine Eindrücke von Memphis extrem positiv. Ist vielleicht Andre Iguodala, der halt keinen Bock auf den ganzen Scheiß hat und die Saison quasi im Winterschlaf verbringt und wartet, bis er irgendwann erlöst wird, weil er hätte es auch machen können wie Jay Crowder, der, glaube ich, einigermaßen Spaß hat in dem Team. Der ja
Ja.
auch ein Veteran ist und im Prinzip ein bisschen, glaube ich, darauf wartet, dass irgendwann ein Trade kommt und trotzdem in der Zwischenzeit halt das Beste draus macht. Und ich weiß, dass es bei Iguodala eine andere Situation ist, aber ja, deswegen nenne ich ihn da jetzt mal.
Iguodala konserviert vielleicht einfach so ein bisschen so
Die
nach den diversen Spielen, die er so gemacht hat in den
letzten Körner,
letzten
die er noch hat.
Jahren. Ja, genau. Aber klar, ich meine, es kann ja auch Spaß machen, in so einem Team zu spielen, auch wenn jetzt die Erfolgsaussichten nicht so groß sind. Aber wie gesagt, wenn du schon ein bisschen älter bist wie Iguodala und halt so viele Spiele die letzten Jahre auf dem Buckel hast, dann wahrscheinlich ja, irgendwo.
Ja, und ich meine,
Aber.
man könnte halt auch sagen, ich bin jetzt so lange, selbst wenn ich nicht spiele, bin ich zumindest beim Team und
Ja,
gebe ein
das
bisschen
stimmt,
mein Wissen
das stimmt.
weiter.
Ja,
Und da
genau.
gibt es, glaube ich, einige, die davon profitieren können. Also Melton beispielsweise, der ja vor allem für seine Defense da ist, der würde sicherlich davon profitieren, wenn Iguodala ihm ein bisschen was erzählen würde. Aber gut, ich meine, ist halt einfach nicht so. Und ist letztendlich auch nicht schlimm, weil die Grizzlies brauchen ihn jetzt nicht zwingend für ihre Zukunft.
Perfekte Überleitung. Prognose, Ole. Wie
Ja.
geht's weiter?
Also, wie wir vorhin schon kurz gesagt haben, sie sind nicht weit entfernt davon, ein Playoff-Team zu sein. Im Prinzip sind sie, glaube ich, ein Sieg dahinter. Also die Entfernung ist wirklich nicht groß. Die Frage ist halt jetzt, ob sie das wirklich versuchen wollen. Gerade im Hinblick auf mögliche Draft-Positionen oder ob sie halt beispielsweise noch einen Crowder traden, was halt sicherlich möglich wäre, weil ich glaube, vom Skillset her ist das schon jemand, der wahrscheinlich einen Markt hätte, wenn man wollte. Ihr eigener Pick geht halt an Boston, wenn er außerhalb der Top 6 landet. Im Moment sieht es halt sehr, sehr stark danach aus, dass das passiert. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so schlimm. Also, weil sie haben halt jetzt schon einen jungen Kern, der einfach richtig gut ist. So, Morant und Jackson, vor allem positionell und in Kombination, sind das halt so ziemlich die wichtigsten Bausteine, die man haben kann. Ein Point Guard, also einen Lead Ballhändler brauchst du, einen potenziellen Ringbeschützer brauchst du. Haben sie beides. Das ist eigentlich schon mal ziemlich ideal. Und jetzt geht es halt in erster Linie darum, halt das Team durch passende weitere Spieler zu ergänzen. Und dazu hast du halt beispielsweise schon Brooks, der ein guter Anfang ist, Melton auch, vielleicht auch Grayson Allen, auch Tyus Jones ist ja immer noch jung und sie haben da einfach jetzt eine sehr, sehr gute Ausgangslage, in der relativ viel möglich ist und sie haben über die nächsten Jahre auch viel Geld. Also, wie gesagt, Memphis, sehr kleiner Markt, die werden wahrscheinlich nie eine Free Agent Destination, aber wenn halt Morant und Jackson sich so weiterentwickeln, dann ist trotzdem das Potenzial da, dass man zumindest so die, sagen wir mal, Second-Tier-Free Agents zumindest, dass man die mal zumindest ansprechen kann. Und wie gesagt, sie brauchen vielleicht nicht mehr unbedingt Superstars, sondern vielleicht einfach gute Rollenspieler. Und die Möglichkeit ist halt, glaube ich, gegeben. Und dann kann man mit ein bisschen Geduld, glaube ich, abwarten, wie sich halt dieses Team über die nächsten Jahre entwickelt. Und glaube, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich dachte, Memphis hätte den Rebuild zu spät eingeleitet, also indem die Conley und Gasol-Trades halt wirklich sehr, sehr spät kamen, stehen sie blendend da, meiner Meinung nach.
Also sie haben sich dann irgendwie scheinbar für die richtigen Spieler entschieden, um den Rebuild mit ihnen zu beginnen, ne?
Ja, und sie haben also natürlich auch jede Menge Glück gehabt, auch dass ein Jackson halt an 4 beispielsweise zu haben ist, weil ich ihn halt über Bagley und vor allem auch über Ayton sehe, langfristig auf jeden Fall. Mit Clark haben sie auch jede Menge Glück gehabt, aber muss man halt auch erstmal machen und ist gut gelaufen.
Man beides dazu. Glück und ein gewisser Plan. Hat ja in Golden State auch ganz gut funktioniert, die Kombination.
Ja.
Bei so einem jungen Team finde ich das immer relativ, oder finde ich die Frage jetzt nicht so einfach zu beantworten, aber brauchen sie einen Trade? Also du hast gesagt, klar, Rollenspieler, aber also man muss wahrscheinlich unterscheiden zwischen Stand jetzt und dann halt eben so in den nächsten Jahren, oder?
Ja, genau. Also Stand jetzt brauchen sie keinen. Sie können, wenn sie wollen, können sie Crowder und, also ich meine, Iguodala wollen sie ja gerne traden. Ich glaube, dass es eher darauf hinausläuft, dass es ein Buyout gibt nach der Trade-Deadline, weil ich nicht das Gefühl habe, dass da jetzt noch wahnsinnig viel passiert und seine Gehaltsnummer einfach auch ein bisschen zu groß ist, um da jetzt wirklich was zu machen. Deswegen, ich rechne mal nicht damit. Über die nächsten Jahre vielleicht, aber eigentlich ist es zu früh, das jetzt zu beantworten, weil man einfach noch nicht so genau weiß, wie sich dann Spieler wie Grayson Allen, wie Dylan Brooks, wie die Anthony Melton, auch Clark, wie die sich entwickeln. So, das ist einfach gerade noch ein bisschen zu früh. Stand jetzt brauchen sie keinen Trade.
Bandwagon-Ranking. Also, ihr
Moment, ich muss
konntet.
erst noch Nirvana. Habe ich mir noch. Das kommt, glaube
Achso,
ich, davor, oder?
ich dachte umgekehrt. Also, ich hätte Nirvana hätte ich natürlich nicht vergessen. Aber kannst dich auch gerne erst Nirvana machen, wenn du möchtest.
Ich fange mal damit an.
Okay.
Also, auch wenn sie, wie gesagt, nicht so viel Pick and Roll spielen, sie haben eigentlich das ideale Personal zum Abrollen. Wenn ein Spieler abrollt und entweder selbst abschließt oder einen Pass spielt und der dann sofort zu einem Abschluss führt, dann machen sie daraus 1,25 Punkte pro Play. Das ist der beste Wert der Liga, was vor allem zurückzuführen ist auf Clark, Jackson und auch teilweise Valanciunas. Das ist der eine. Und Morant nimmt deutlich mehr als die Hälfte seiner Abschlüsse direkt am Ring. Ist dabei im 98. Perzentil, das heißt, gehört zu den oberen, also zu der ganz oberen Kaste, was die Verteilung dort angeht. Und er trifft sie zwar im Moment noch unterdurchschnittlich, aber wenn sich das noch ein bisschen steigert, dann sieht es ziemlich gut aus. Das zu Nirvana und mein Bandwagon-Ranking, vielleicht ist es schon ein bisschen durchgeschimmert, aber da vergebe ich eine glatte 10, weil das für mich halt genau die Art von Team ist, warum wir dieses Format haben. Weil es ein Team ist, was halt jetzt, also auch wenn sie jetzt langsam sogar in die sportlich relevante Kategorie schon kommt, ist es eigentlich ja eins, was eher noch unter dem Radar fliegt, aber was halt einfach sehr viel Spaß macht beim Zuschauen, was also absolutes Starpotenzial hat und was über die nächsten Jahre, glaube ich, wenn sie zusammenwachsen und zusammenbleiben, zu einem absoluten Must-See-Team wird. Von daher, viel besser hätte es nicht laufen können.
Sehr gerne, in dem Fall.
Ja.
Aber ja, also wie gesagt, wenn ihr Oles Gesichtsausdruck hättet sehen können, während er über die Grizzlies referiert hat, dann wüsstet ihr, dass er nicht mal einen Funken übertrieben hat gerade. Von daher, ja. Sollen wir damit zu den Wizards kommen?
Ja, machen wir mit den Zauberern weiter, bei denen der gottverdammte Fluch ja leider doch ein bisschen mehr zugeschlagen
Da hat der Freaks-Fluch hat sich quasi über mich übertragen sozusagen. Vielleicht ist es aber mittlerweile auch der Marbeiter-Fluch, denn es hat sich, glaube ich, so ziemlich alles verletzt oder sehr, sehr viele haben sie, vieles hat sich verletzt, was bei den Wizards fest eingeplant war. Das war auch, glaube ich, so die Geschichte des Monats so ein bisschen. Also Isaiah Thomas ist zwischenzeitlich mal ausgefallen. Moritz Wagner fehlt seit 10. Dezember mit Fußverletzung. Bradley Beal jetzt Ende des Monats ein bisschen raus gewesen. Rui Hachimura, ihr erster Pick, hat eine Leisten-OP hinter sich, fehlt noch ein bisschen länger aus. Also ich habe jetzt was von Wochen gelesen. CJ Miles fällt aus. Soweit Davis Bertans, Oles heimlicher Lieblingsspieler, zwischenzeitlich verletzt. Thomas Bryant hat sich den Fuß gebrochen. Also lief sensationell, was das angeht.
Tut mir leid, es tut mir leid.
dafür kam Jan Mahimi zurück. Ja, hat im Dezember seine
Auch
ersten
geil.
Spiele gemacht dieses Jahr, teilweise auch gar nicht schlecht tatsächlich. Man hat dann auch noch Spieler gesigned, um den Kader wieder vollständig zu haben. Also Gary Payton the Second kam, Anes Pasesniks kam noch dazu, Jonathan
Nicht schlecht.
Williams.
Fast gute
Und
Aussprache, glaube ich.
ja, ich hab ganz genau hingehört bei den Kommentatoren, aber ich weiß nicht, ich sollte nochmal mit Experten fragen, was das angeht. Also und von
Oh,
daher war das
ganz
natürlich.
kurz, da muss ich eine Beobachtung ganz kurz teilen. Ich glaube, an der hast du nämlich auch deine Freude. Ich glaube, das war bei einem OKC-Spiel, wo es irgendwie um, genau, das war OKC gegen Dallas, wo sich zwei Europäer miteinander unterhalten haben. Und da meinte der Experte, was meinst du, in welcher Sprache die miteinander reden? Und dann sagte der Kommentator irgendwie, ja, das weiß man nicht, weil die Europäer, die sprechen, da ist es üblich, dass sie so fünf Sprachen sprechen, wo ich mir dann dachte, das würde ich auch gerne. Ich bin leider nicht ganz so weit. Also ich habe rudimentäre Kenntnisse von Französisch und Spanisch, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das kann. Und ich glaube, dass das so richtig üblich oder lebe ich da in der falschen Blase?
Ich glaub, du bist
Wie
kein
viele
echter
Sprachen
Europäer.
sprichst du?
Nee, Quatsch. Bei mir ist es ganz genauso. Also ich habe sogar, also ja, auch rudimentäre Spanischkenntnisse und mein Französisch, ja, also da wird es dann selbst im Nötigsten teilweise schwierig. Auf die fünf Sprachen komme ich bei bestem Willen nicht. Also wenn man jetzt Schwäbisch dazu nimmt und Bayerisch, dann kommen wir in die Richtung langsam.
Ja, das ist ja Kauderwelsch,
Eben
das sind ja
genau,
keine
das,
Sprachen.
deswegen von daher, ja, müssen wir vielleicht sollten wir da mal ein bisschen recherchieren, ob der allgemeine Europäer wirklich fünf Sprachen spricht.
Ja, vielleicht sollten wir es auch einfach endlich mal zusammenreißen und ein bisschen Sprachen lernen.
Stimmt. Es wäre so ein klassischer Vorsatz fürs neue Jahr, ne? Jetzt endlich mal. Tatsächlich habe ich mir schon oft überlegt, dass ich jetzt endlich mal diese Sprachen lernen will. Aber wir berichten dann Ende des Jahres, wie es funktioniert hat, oder?
Ja.
Gut. Dann, ja, zurück zu den Wizards, die diesen Monat dann auch mit 4-11 abgeschlossen haben, die viel gescored haben, auch viel kassiert haben. Also gleich im ersten Spiel gegen die Clippers gab es eine ordentliche Rutsche, 150 Punkte haben die Clippers ihnen eingeschenkt. 4 Tage später haben sie dann aber die Sixers geschlagen. Also es ist so ein bisschen so ein Auf und Ab. Es ist eigentlich alles drin, also von desolat bis hin zur Überraschung. Und ja, sie haben jetzt tatsächlich jetzt, wenn wir jetzt so in den Januar reingehen, haben sie 3 der letzten 5 Spiele gewonnen. Die 3 Spiele gegen Miami, Denver und Boston. Bradley Beal war, glaube ich, bei keinem der Siege dabei. Die Bank hat dann teilweise 80 Punkte gemacht.
Ja, ich glaube, gegen Denver waren es irgendwie sogar 92 oder so,
Gegen
ne?
Denver waren es 92, genau, gegen Miami waren es 80.
Krank.
Und ja, Jordan McRae kam dann zwischenzeitlich mit rein, hat gegen Miami gleich mal 29 Punkte aufgelegt. Also es ist alles ein bisschen willkürlich bei den Wizards gelaufen im Dezember, einfach dadurch, dass es so viele Verletzungen gab. Und dazu kam aber noch die Meldung Mitte des Monats, Scott Brooks, der Coach, erzählt, dass John Wall mittlerweile One-on-One-Einheiten absolviert und eventuell, oder dass sie zumindest nicht ausschließen, dass er dieses Jahr noch spielt. Das kann natürlich auch ein ganz klares, ja, hat man ja schon aufgehört, vielleicht spielt er vielleicht, also eher nicht, aber vielleicht. Also Wall hat sich ja letztes Jahr die Achillessehne gerissen bei dem Sturz zu Hause. Genau, das war so ein bisschen der Monat. Kommen wir damit zur Spielweise.
Ganz kurz,
Sein, du hast
sind
noch.
Sie immer noch auf Kurs, das schlechteste Defensivrating aller Zeiten aufzulegen? Ich glaube schon, ne?
Aller Zeiten weiß ich jetzt gerade nicht, weil ich bin nicht der, ich habe die Historie gerade nicht im Kopf, aber sie haben auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechtes Defensive Rating, also von 115,6. Sie verteidigen auch sehr schlecht. Das wäre auch mein erster Punkt tatsächlich bei der Spielweise, denn die Defense, ja, also es ist halt, sie verteidigen viel 1 gegen 1, also und du hast halt ganz oft, siehst du Teams, die ihn halt wirklich ohne Ende einschenken. Also selbst die Knicks haben im ersten Viertel mal 37 Punkte gemacht. Die Raptors 40, die Clippers haben ihren Franchise-Rekord egalisiert zur Halbzeit mit 82 Punkten. Ich finde, sie haben so ein bisschen so eine Pass. Sie spielen eine relativ passive Defense. Also es ist nicht so, dass sie defensiv irgendwas bestimmen können oder versuchen, irgendwas zu bestimmen, sondern sie versuchen eher so das Schlimmste zu verhindern. Das funktioniert dann nicht so wahnsinnig oft, gerade weil sie auch so unterm Korb, wenn sie dann doch mal rotieren müssen. Ich habe so den Eindruck gehabt, als versuchten sie relativ selten oder so wenig wie möglich zu switchen. Aber gerade so unterm Korb nach Backdoor-Cuts schläft dann doch mal jemand, kommen die Gegner zu relativ einfachen Punkten unterm Korb. Sie erlauben auch deutlich zu viele Punkte in der Zone, erlauben zu viele Dreier, zu viele Second Chance Points. Also alles, was man so gern vermeiden würde,
Ja.
erlauben die Wizards eigentlich. Machen es dem Gegner damit eigentlich tatsächlich oft zu leicht. Dann habe ich mal, also es wirkt immer so, also es müssen, sie brauchen, also sie haben natürlich, wenn du jetzt, sie spielen jetzt momentan meistens mit Isaiah Thomas oder Ish Smith auf der 1. Teilweise spielen die beiden auch zusammen, aber damit hast du natürlich körperlich defensiv schon mal gewisse Nachteile. Und Bertans, haben wir auch schon thematisiert, ist jetzt auch nicht der beste Verteidiger. Ihm fehlt es dann auch gerade nach der Verletzung von Bryant natürlich auch an großen Leuten. Also selbst Mo Wagner musste dann, als sie gegen die Sixers gespielt haben, relativ häufig Joel Embiid verteidigen. Was dann natürlich auch, also was rein physisch schon eine ziemliche Herausforderung war.
Ja.
Und ihm fehlt halt extrem an individueller Defense. Und dadurch brauchen sie ja teilweise zu viele Leute, um quasi eine Aktion zu stoppen oder zu verhindern oder zu containen, sozusagen, um mal wieder ein schönes Denglisch auszupacken. Und lassen dann natürlich Raum für die nächste oder für die übernächste Aktion, die dann halt komplett offen ist. Und so, das zieht sich halt einfach so ein bisschen. Und tun sich halt wahnsinnig schwer, einfach den Gegner zu stoppen. Und damit, das egalisiert so ein bisschen ihre Offense. Also das,
Ja.
weil die ja sehr, sehr gut ist.
Ja, also ich hatte auch immer den Eindruck, dass so spätestens ab der zweiten Rotation ist halt vollkommen verloren.
Genau.
Weil dann auch, also was ich mich dabei frage, ist es einfach, also sie waren ja von Anfang an nicht gut defensiv,
Ja.
wie viel dann quasi Kaderkonstruktion ist und wie viel dann auch nochmal erschwerend da hinzukommt, dass sich halt so viele Leute verletzen und du halt quasi jeden Tag jemanden neben dir hast, mit dem du noch nicht zusammengespielt hast, der jetzt defensiv dann, also wo man halt dann wahrscheinlich einfach keine wirkliche Bindung defensiv entwickeln konnte, ne?
Ja, genau. Ich glaube, es ist halt einfach ein Mix. Also ich glaube, die Kaderzusammenstellung ist ein Faktor einfach, der es schon mal erschwert hat von Haus aus. Aber jetzt bist du halt irgendwie, glaube ich, an dem Punkt. Ja, es ist halt einfach alles so ein bisschen willkürlich. Das kann dann auch schon mal eine Zeit lang funktionieren, dass du jetzt zufällig jemanden neben dir hast, mit dem es ganz gut läuft, mit dem du dich relativ gut abstimmen kannst, mit dem du dich auch relativ gut ergänzt defensiv. Aber teilweise ist es halt, also dass du wirklich dann halt ja feste Rotationen hast und dass es da irgendwie Automatismen gibt, das ist halt mittlerweile einfach kaum noch möglich.
Ja.
Offensiv sieht es ein bisschen anders aus. Also da haben sie sind mit der viertbesten Offense der Liga in den Monat gegangen, haben jetzt noch die fünftbeste. Selbst die Clippers oder Doc Rivers hat vor dem Clippers-Spiel gesagt, also sie wollen sie nicht auf einen Shootout einlassen. Deswegen haben sie ihn vorsorglich mal 150 Punkte eingeschenkt. Dann passt das schon mal. Aber ich finde die Offense insofern relativ interessant, als dass die Midrange schon eine relativ große Rolle spielt. Also da komme ich später noch dazu. Und du hast natürlich, wurde ja auch viel drüber gesprochen nach dem Draft, also Rui Hachimura, der dann auch irgendwann raus war, aber der ist natürlich eher in der Midrange zu Hause. Also er hat der Dreier, er nimmt ihn zwar teilweise auch gerade aus der Ecke, geht es ganz okay, aber hatte ich den Eindruck, einfach noch nicht so die Range, gerade wenn er eben nicht aus der Ecke wirft. Also da ist es da teilweise noch ein bisschen so, dass es halt so dieser leicht geschleuderte Wurf ist einfach, ja, den man halt nimmt, wenn die Distanz einfach zu groß wird. Also ist einfach noch nicht, der Rhythmus einfach noch nicht da. Weiß ich nicht, ob es noch kommt, aber das ist halt zum Beispiel ein Faktor. Sie haben halt, wenn Hachimura oder also lange Hachimura und Bryant gespielt haben, war immer einer, teilweise sogar zwei oder häufig am Zonenrand, der Rest war draußen. Also sie versuchen dann schon, um diese Midrange herum auch ein Spacing aufzuziehen, das dann auch dank Bertans unter anderem relativ gut funktioniert. Bradley Beal ist auch relativ viel in der Midrange unterwegs. Ansonsten bewegen sie sich relativ viel, gerade Backdoor Cuts, Screens abseits des Balles. Es wirkt so, als offensiv hat irgendwie jeder, also es hat so gewissermaßen, finde ich, jeder grünes Licht. Also es gibt jetzt nicht so diese, also klar, Bradley Beal dominiert die Offense, hat auch eine relativ hohe Usage Rate und ist klar, man ist ja auch mit Abstand der beste Spieler. Trotzdem darf irgendwie jeder mal. Also es ist jetzt, glaube ich, die wenigsten müssen sich zurückhalten. Also Isaac Bonga ist so ein bisschen, ist da ein bisschen, fällt da ein bisschen aus der Reihe teilweise, finde ich. Zu dem komme ich später auch noch. Aber es wirkt so, als sei jeder so jederzeit aufmerksam. Sie schaffen gut Raum. Und was ich besonders interessant fand, wie gut sie es hinkriegen, Spieler einen offenen Dreier so rund um die Birne zu verschaffen. Also gerade Bertans natürlich
Ja.
ist da vorne dabei, weil er kann's. Und aber er funktioniert auch mit Beal. Also und obwohl die Gegner mittlerweile damit rechnen müssten, obwohl ja Bertans der beste Schütze der Wizards, der beste Schütze der Liga ist, kriegt das immer wieder hin. Also sie haben da durch ihre Bewegung in der Offense kriegen sie das relativ gut hin, haben dazu ja relativ viele Secondary Actions drin. Und die Offense wirkt auf mich allgemein relativ zielgerichtet. Es ist natürlich dann über den Monat hinweg ja irgendwo halt auch ein bisschen beliebiger geworden, natürlich dadurch, dass halt das Personal so oft ausgetauscht wurde. Aber dadurch, dass sie irgendwie so eine, dass sie auf eine gewisse Art zielgerichtet ist, konntest du natürlich auch, also bestimmt quasi die Offense bis zu einem gewissen Grad des Spiels nicht unbedingt ihre einzelnen Komponenten. Das heißt, es ist so irgendwo so ein bisschen. Es lässt sich so ein bisschen abfangen oder es ließ sich so ein bisschen abfangen, wenn jetzt nicht quasi das Top-Personal da war. Gleichzeitig muss halt jeder, also gerade je mehr sich verletzt haben, mussten die Spieler dann halt irgendwie oder mussten die meisten dann einfach Dinge machen, die sie jetzt nicht so gut beherrscht haben. Das klappt dann natürlich nicht immer, da sind sie dann auch teilweise eben, kannst du sie teilweise dann auch mal aus dem Spiel nehmen. Und Einbrüche sind auch dabei, also zum Beispiel gegen die Bulls, gut. Undankbare Aufgabe.
Klar.
Da waren sie mit noch 7 Minuten zu spielen, 16 vorne, haben dann aber am Ende nach Overtime verloren. Und genau, also es ist irgendwie eine interessante Konstellation, weil du hast halt einerseits, sie sind halt einfach gefühlt ein bisschen, jetzt auch mal abseits der Verletzungen, einfach so ein bisschen im Zwielicht, weil sie haben Beal noch, mit dem sie verlängert haben, sie haben ja auch noch John Wall. Sie haben diesen Kern, der schon vor 5, 6 Jahren in den Playoffs war, oder zumindest ihre besten Spieler theoretisch. Sie haben interessante junge Spieler, aber nicht zwingend die Star-jungen Spieler. Also Hachimura keine Ahnung, kann ich jetzt noch schwer einschätzen, aber dadurch auch, dass er eben viel verletzt war den Monat, dann haben sie halt eben so ein bisschen so Journeyman wie Ish Smith. Sie haben jetzt Isaiah Thomas, der normalerweise startet, wenn er spielt, viel von draußen wirft, ein bisschen weniger attackiert als früher, auch irgendwie verständlicherweise, auch ein bisschen mehr Probleme hat, am Ring zu finishen, auch irgendwie verständlicherweise. Aber es ist so ein bisschen, deswegen ist die Ausrichtung grundsätzlich so, wo wollen sie jetzt hin? Und ist ein bisschen schwerer rauszulesen, finde ich.
Ich glaube, dadurch, dass halt einfach diese Wall-Thematik, man hat keine Ahnung, wann genau und vor allem in welcher Form er zurückkommt und ob man dann quasi diesen ehemaligen Star-Backcourt noch hat, der immer viel getönt hat, dass er der Beste der Liga ist und so. Man weiß ja nicht, ob das dann nochmal so ist oder ob vielleicht jetzt für Wall einfach komplett andere Zeiten anbrechen.
Klar.
Man hat eine extrem eingeschränkte Flexibilität natürlich und ja, es ist irgendwie so ein bisschen das Niemandsland, was glaube ich auch dieser Kader ja ein bisschen reflektiert, ne?
Ja, sie sind halt, also da zehren sie halt noch von den Grunfeld-Jahren, also über ein Jahrzehnt Ernie Grunfeld. Jetzt versuchen sie es einfach so ein bisschen umzudrehen. Also es laufen jetzt im Sommer ein paar Verträge aus, aber du hast halt jetzt, also wenn dieser Wall-Vertrag ist halt einfach Wahnsinn. Also wenn du überlegst, der hat jetzt kommenden Sommer verdient er 40,8 Millionen, dann knapp 44 Millionen das Jahr drauf und danach 22, 23 hat eine Player-Option über 46,8 Millionen. Also das ist, und da, wie du sagst eben, das ist halt ein Spieler, bei dem du nicht weißt, der halt jetzt eine riesen Verletzten-Historie hast, bei dem du nicht weißt, wie er zurückkommt. Kann natürlich auch positiv zurückkommen. Also ich meine, so alt ist John Wall ja noch nicht. Also vielleicht funktioniert es ja auch irgendwie. Aber ja, aber ich meine, jetzt der Vertrag von Mahimi, der sie ja so ein bisschen geknebelt hat die letzten Jahre, läuft jetzt aus. CJ Miles läuft aus. Bertans läuft leider aus natürlich für die Wizards.
Ja.
Genau, von daher es läuft ein bisschen was aus. Vielleicht ist im Sommer ein bisschen was möglich. Aber dadurch, dass du eben, es ist halt schwer, jetzt eine finale Identität irgendwie zu implementieren. Eben weil du auch mit Wall halt dann eine andere Art des Playmaking wahrscheinlich haben oder ziemlich sicher haben wirst.
Ja.
Smith kommt ihm vielleicht noch ein bisschen näher als jetzt Thomas, einfach weil Smith vielleicht momentan der dynamischere Spieler ist, wobei wir nicht wissen, wie dynamisch Wall noch sein wird. Das heißt, es dreht sich natürlich viel um Beal, also er spielt die 5 meisten Minuten der gesamten Liga mit 36,6. Da ist es natürlich dann auch die Frage, wie sinnvoll das ist in einer Saison, in der du ja im Normalfall nichts zwingend gewinnen wirst. Also ich meine, die Playoffs sind im Osten in Reichweite, wie für fast jeden außer den Hawks.
Ja.
Aber es trotzdem, klar, ich meine, Beal will vielleicht auch spielen, aber ich weiß nicht, ob es so wahnsinnig sinnvoll ist zu sagen, hey, mach so viel du kannst und schau, dass du uns irgendwie zum einen oder anderen Sieg führst, zumal man auch nicht weiß, wer eben dann nächstes Jahr oder langfristig noch da sein wird. Also es geht jetzt vielleicht auch gar nicht mit allen unbedingt darum, Automatismen zu entwickeln. Gleichzeitig diese Usage, also sie ist jetzt bei 31,4%, letztes Jahr bei 27,7% war damals Career High. Wirkt sich auch so ein bisschen auf seine Effizienz aus, oder auf seine Effektivität, trifft von draußen weniger als je zuvor in seiner Karriere, 31,5%, auch aus dem Feld ein bisschen schwächer als letzte Saison, 43,5%, wobei letzte Saison war auch sein zweitbester Karrierewert. Also Beal macht mir persönlich schon noch Spaß, weil er einfach ein vielseitiger Offensivspieler ist. Aber ich weiß halt nicht, ob es ihm so gut tut, so viel zu spielen.
Ja, ist auch immer da so ein bisschen meine Frage. Ich habe auch mal jetzt überlegt, ist so jetzt, wo das Thema All-Stars langsam reinkommt, vielleicht nominieren wir ja nächste Woche mal unsere Teams, aber schon mal als quasi Spoiler. Im Osten der Backcourt ist schon relativ schwierig, finde ich. Also einfach, weil die Leute, die jetzt die lautesten Statistiken haben, mit eigentlich Beal und Trae Young, sind halt bei absolut beschissenen Teams. Und das, also, oder was heißt absolut beschissen, aber bei Teams, die sich halt echt, die jetzt nicht viel gewinnen. Und also bei Young ist das natürlich noch ein bisschen extremer als bei Beal, aber auch da ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, finde ich. Und auch bei Beal, man hat so Spiele, wo man denkt, ja, das ist absolut einer der besten Spieler der Liga. Und ist er auch, aber es ist halt im Moment schon so ein bisschen der Kampf gegen Windmühlen, den er da macht. Und es sieht jetzt auch nicht unbedingt in jedem Spiel gleich gut aus, finde ich.
Nee, absolut, absolut. Und ich meine, klar, du hast natürlich auch den Punkt, also er ist halt dann ganz klar der Fokus der Defense und das macht es natürlich auch nicht zwingend einfacher.
Ja.
Und er hat jetzt auch nicht die Playmaker um sich rum, die ihm jetzt dann Platz oder einen guten Wurf jederzeit verschaffen können. Also er ist dann auch schon teilweise, ja, dass er dann irgendwie gegen zwei zieht und dann irgendwie einen schweren Stepback nehmen muss. Erreicht das nicht. Ich meine, klar, All-Star-Voting All-Star im Osten ist halt, Backcourt ist halt, bist du halt dann irgendwann schnell bei Zach LaVine, ne? Das ist halt sehr klar.
Ja, den kann man in diese Kategorie natürlich auch noch eindeuten,
Ja.
einordnen.
Ganz genau, ganz genau. Aber ja, Player to Watch habe ich mir mal die, also wenn wir schon mal zwei Deutsche in einem Team haben, habe ich gedacht, ist vielleicht nicht uninteressant. Mo Wagner dann, oder Moritz Wagner leider dann irgendwie relativ schnell raus. Wie gesagt, seit 10. Dezember hat dann, hat kurz davor gegen Miami noch ein relativ gutes Spiel gehabt. Also wo er wirklich aggressiv zum Korb gegangen ist, auch so ein gewisses Arsenal gezeigt hat, wo er ja auch so ein bisschen also irgendwie vorangegangen ist. Interessant finde ich auch so im Team-Kontext, also also selbst jetzt, da er verletzt ist, wenn er auf der Bank sitzt, also er ist relativ laut und er versucht irgendwie seine Mitspieler irgendwie mitzureißen und da irgendwie so ein bisschen ja einen positiven Einfluss zu nehmen, auch verbal. Dann, wie gesagt, ich habe es ja kurz angesprochen, er muss dann nach Bryans Verletzung dann teilweise auf der 5 aushelfen, muss dann Embiid verteidigen, hat ja mit viel Einsatz da gespielt, hat auch versucht immer wieder so ein bisschen dieser Physis mit einer gewissen Cleverness zu begegnen, beziehungsweise zu versuchen, da irgendwie einen Offensivfoul zu ziehen, was du natürlich als Sophomore gegen einen ja, Superstar nicht unbedingt, gerade im Post, nicht unbedingt gepfiffen bekommst.
Auch wenn er wirklich da sehr, sehr viele zieht, ne? Also ich glaube, prozentual ist auch nur Montrezl Harrell vor ihm, was das angeht.
Genau, also nee, grundsätzlich ja, aber so in diesem Duell gegen Embiid war es natürlich ein bisschen undankbar quasi. Nee, aber er positioniert sich da relativ geschickt, reagiert dann auch relativ geschickt, also hat ein gutes Timing quasi, wann er dann zu Boden geht. Und bin halt gespannt, wie gesagt, also es war jetzt nur bis 10. Dezember, also er ist jetzt, ich glaube, er darf jetzt seine Schiene demnächst abnehmen laut Scott Brooks und dann sind es aber nochmal um die 2 Wochen, also ich glaube, so 2 Wochen dürfte er noch ausfallen, mindestens, muss man mal sehen. Bonga war ja zu Saisonbeginn schon die große Überraschung, startet weiterhin, gut, jetzt natürlich sowieso, er ist fit, also deshalb startet er sowieso.
Ausschlusskriterium, kann genau, er laufen.
Genau. Ja, aber wir haben es angesprochen, sie haben defensiv, haben sie einfach Probleme, auch aufgrund der Kaderzusammenstellung, weil sie eben halt nicht diese großen Defender haben. Bonga bringt schon relativ viel mit. Also er hat halt diese Länge, er hat auch eine gewisse Athletik, was ich mir teilweise, also er hat dann auch unterschiedliche Aufgaben. Also gegen die Raptors hat er dann zum Beispiel Van Vliet verteidigt, was er aufgrund von Van Vliets Größe nicht unbedingt die naheliegendste Variante war. Er macht es dann auch teilweise relativ gut, er recovert teilweise auch relativ gut. Manchmal habe ich so das Gefühl, wird er beim Drive noch auf dem falschen Fuß erwischt. Also, dass er quasi dann einfach einen Ticken zu spät dran ist einfach, weil er vielleicht ein bisschen überrascht ist. Grundsätzlich aber, also diese Länge plus Athletik, glaube ich, bringt da ganz gute Voraussetzungen mit. Und ich meine, das ist jetzt ja auch sein erstes richtiges Jahr im Endeffekt.
Ja.
Gerade da ist, glaube ich, defensiv, was Timing angeht, muss man da einfach noch ein bisschen sich irgendwie reinfinden. Offensiv sehr, also sehr zurückhaltend. Also da ist er wirklich halt klare Rollenspieler, viel an der Dreierlinie. Selber auch noch, finde ich, wenn er einen Ball hat, teilweise etwas zögerlich, traut sich vielleicht noch nicht so ganz so viel zu. Auch irgendwo verständlich. Hat, glaube ich, von den Handles her hat er durchaus Möglichkeiten für mehr. Vielleicht noch ein bisschen, der Wurf sollte vielleicht noch ein bisschen konstanter und sicherer werden. Zeigt es halt so gerade so die Handles, zeigt einfach hin und wieder mal, was da möglich wäre. Aber es ist, glaube ich, auch momentan nicht seine Aufgabe. Also auch die Spieler, die da so reinkommen, die ja sind dann halt so diese, ist ja dann oft so verpflichtete Spieler, die halt den Ball irgendwo dominieren, die werfen können, die jetzt nicht. Es geht halt so teilweise so ein bisschen Richtung Summer League, G-League einfach, okay? Mhm. Also halt, die haben halt die Möglichkeit, sich jetzt zu präsentieren und tun dann so viel wie möglich, um dann am Ende gut dazustehen. Und Bonga, ja, er überdreht auf jeden Fall nicht, sagen wir es mal so. Mhm. Kann da vielleicht ein bisschen mutiger werden, aber ich glaube, wie gesagt, das ist halt auch einfach so ein bisschen so eine Randhaftphase irgendwie auch noch.
Ja, ich meine, die letzten beiden Spiele sind ja jetzt absolute Ausreißer gewesen. Ne? Also gegen Denver hat er 15 gemacht, klares Career-High, und gegen Boston dann auch nochmal 10 nachgelegt. Davor war das auch immer mein Eindruck, dass er wirklich sehr, sehr zurückhaltend in der Offensive ist, aber vielleicht ist das ja jetzt nochmal so ein bisschen Zeichen, dass er sich langsam ein bisschen wohler fühlt und dass das langsam dann auch noch ein bisschen mehr Aggression reinkommt.
Ja, ich meine, er sieht ja, dass, also es darf ja wirklich gerade jetzt jeder abdrücken irgendwo. Ja. Also du hast halt, wie gesagt, du hast halt eben, gerade jetzt, wenn Beal dann auch nicht dabei ist, hast du ja nicht mehr den klaren Anführer irgendwo und von daher kann es eben, wie gesagt, sieht er dann vielleicht auch so, okay, ich versuch's einfach mal. Ich meine, viel schief gehen kann sowieso nicht.
Ja.
Also deshalb bin ich jetzt eben auch an dem Punkt. Also für mich gibt es auch bei den Wizards irgendwie keine große Enttäuschung. Also jetzt zumindest, wenn ich mir jetzt diesen Monat anschaue und auch irgendwie die Saison, weil ich meine, wir haben vor der Saison darüber geredet, dass niemand viel erwartet. Wir hatten diesen berühmten Tweet von Stephen A. Smith, oder ich weiß gar nicht, wie es sein kann, dass sich die Rockets von den Wizards 150 Punkte einschenken lassen, auf den dann Bradley Beal geantwortet hat, because we can ball.
Ja, das war irgendwer anders, aber irgendjemand von ESPN.
Ja, genau, einer von denen, die gern über Basketball sprechen, auf jeden Fall. Und von daher, für mich, also ich meine, im Endeffekt siegtechnisch keine Überraschung irgendwo. Also sie sind vielleicht sogar ein bisschen mehr, als man gedacht hat. Aber offensiv finde ich, spielt das Team besser als gedacht. Du hast mittlerweile diese ganzen Verletzungen. Es ist halt irgendwie nicht momentan nicht mehr drin. Also von daher gibt es für mich einfach keine klare Enttäuschung irgendwie.
Ja, finde ich nachvollziehbar. Ist bei so einem Team ja eh schwer. Also
ich finde, weißt du, da musst du dann auch nicht anfangen, irgendjemanden dann negativ rauszupicken und zu sagen, grundsätzlich die Voraussetzungen sind nicht die besten, aber der Kollege, schon übel.
Ja, ich weiß, was du meinst, ist was dran.
Und deshalb positive Überraschung. Ich meine, wir wussten, dass er werfen kann, aber Davis Bertans, also wie er dann teilweise heiß läuft und wie er dann so seinen Dreier nimmt, ist schon, guckt man schon ganz gern zu. Also er hatte, gegen die Bulls hat er 26 gemacht, gegen die Hornets 32, Clippers 25, also er scored einfach regelmäßig und er ist halt einfach, also was für andere halt der Korbleger ist, ist für ihn halt der Dreier.
Ja.
Also es ist schon teilweise brutal, also diese Selbstverständlichkeit, mit der er hochwirft und diese Sicherheit, mit der er trifft. Also er ist jetzt nicht so, dass er dann jetzt Trae Young-mäßig oder Steph Curry-mäßig dann auf einmal von 8 Meter hinter der, oder von direkt hinter der Mittellinie abdrückt, aber also gerade so diese Dreier von der Birne oben, die trifft er halt echt mit kompletter schlafwandlerische Sicherheit, wie es so schön heißt. Und ja, ich meine, man wusste aus Spurs-Zeiten, dass er ein guter Schütze ist, aber dass es halt auch mit dem höheren Volumen, das er jetzt geht in Washington, dass es so funktioniert, war jetzt zumindest für mich nicht unbedingt zu erwarten. Also er nimmt 8,6 Dreier pro Spiel, trifft 43,4%. Also, ich meine, er nimmt 11,3 Würfe pro Spiel. Das heißt, also er drückt eigentlich fast nur von draußen ab.
Ja, und es sind halt einfach wirklich doppelt so viele Dreier wie letztes Jahr bei den Spurs. Und die Effizienz ist trotzdem ein kleines bisschen höher gegangen.
Genau.
Was schon
echt
beeindruckend ist. Was auch ein bisschen dafür spricht, dass er halt in Washington so ein bisschen befreit wurde.
Ja, er darf halt jetzt, genau. Und halt, wie gesagt, die Wizards versuchen halt auch aktiv, ihn freizuspielen sozusagen. Und ich meine, klar, er ist halt eine ihrer größeren Waffen. Es ist halt die Frage, was daraus wird, weil er wäre jetzt, also sein Vertrag läuft aus. Und jetzt, ich meine, wir haben es ja schon oft gesprochen, also, und es gibt ja auch immer Gerüchte, dass diverse Teams ihn gern hätten. Also natürlich, jedes Team hätte gern einen Schützen, der fast die Hälfte seiner Dreier trifft, auch wenn er fast 9 pro Spiel nimmt.
Ja, angeblich auch die Celtics. Wo ich nur sagen kann, speak it into existence. Ich versuche das schon die ganze Saison über, vielleicht klappt's ja.
Und das wäre gehaltstechnisch auch wiederum etwas einfach, weil er verdient 7 Millionen, ginge dann irgendwie, aber was würdest du denn abgeben für Bertans? Also was wäre denn da für dich ein realistisches Szenario?
Wahrscheinlich Kanter, wobei der sich jetzt in letzter Zeit auch einigermaßen gemacht hat, aber trotzdem gehört Kanter zu den wenigen Leuten, bei denen es letztendlich okay wäre. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich auch so ganz zufrieden mit den Celtics, muss ich sagen.
Aber meinst du, dass die Wizards, also oder wie? Also Kanter ist jetzt wahrscheinlich nicht derjenige, bei dem die Wizards sagen, hey.
Nö, glaube ich auch nicht. Aber also ich glaube sowieso, dass es wahrscheinlich eher über einen Pick gehen muss, als über Spieler, auf die sie jetzt mega geil sind, um ehrlich zu sein.
Ergibt bei den Wizards auch mehr Sinn. Ja. Also können wir jetzt vielleicht kurz ob das Team einen Trade braucht. Also momentan brauchen sie vor allem Gesundheit und dann lässt sich, es ist halt momentan einfach wahnsinnig schwierig, die ganze Geschichte oder das große Bild irgendwie sich vorzustellen. Einfach, wie gesagt, aufgrund der Wall-Geschichte, aufgrund der Verletzungen jetzt. Also, was sie jetzt grundsätzlich bräuchten, ist halt Defense auf dem Flügel, ist tendenziell natürlich auch Länge und Defense und Playmaking auf der Eins. Nur hast du da hast du halt John Wall, wo du eben nicht weißt, was kommt da. Also, Smith ist zum Beispiel auch noch nächstes Jahr unter Vertrag. Das heißt, im Endeffekt haben sie ihren Backup oder einen Backup schon, also der Vertrag läuft ja nach der kommenden Saison aus, aber das heißt, in dem Fall musst du da ein bisschen abwarten. Unterm Korb, wie gesagt, sind sie halt, was Rim Protection angeht, recht dünn. Bryant ist, wie gesagt, jetzt erstmal raus. Da kommt noch was. Es hat jetzt eben die Frage, was jetzt Trade-Wert hätte theoretisch. Keine Ahnung. Also Bertans, klar, hätten viele gern. Vielleicht kannst du dafür einen Pick bekommen. Es wäre natürlich gerade jetzt in der Phase, in der sie sind, sind natürlich Picks extrem wertvoll. Vielleicht, sie haben auch noch ein paar auslaufende Verträge mit Mahimi, mit
CJ Miles.
CJ Miles, genau. Aber sie sollten natürlich, es bringt natürlich jetzt für die Wizards wenig, irgendwie groß Gehalt aufzunehmen. Also ich glaube, wobei, das ist halt die Schwierigkeit einfach. Du hast halt zwei Mid-20er bis End-20er, die eigentlich dein Spiel bestimmen und die auch dein Salary Cap bestimmen. Also ist es schwer, das irgendwie, für mich zumindest, ist es schwer, das Ganze in Bahnen zu lenken irgendwo.
Ja, also solange man es einfach nicht so genau weiß, wie es mit Wall und so ist, ist es auch relativ schwer, da wirklich einen Kurs festzulegen. Also wenn die Eindrücke von Wall eine Katastrophe sind, dann wird es ja auch im kommenden Sommer wieder die Überlegungen geben, ob man vielleicht rebuilden muss und Beal abgeben muss. Ne? Also
genau,
das Thema ist ja nicht begraben. Das ist ja einfach nur quasi verschoben durch diese Extension, die sie im Sommer gemacht haben, weshalb er halt nicht während der Saison getradet werden kann. Aber das Thema ist noch nicht irgendwie komplett aus der Welt.
So ist es. Und von daher ist es halt, also Stand jetzt, außer irgendjemand bietet dir einen Pick an für Bertans zum Beispiel, würde ich jetzt nicht zwingend anfangen, irgendwie groß rumzutraden, weil einfach dafür ist die Bar, ist das Fundament einfach noch nicht richtig gegossen oder nicht zu Ende gegossen irgendwie. Du weißt nicht, wie es aussieht. Prognose langfristig in dem Fall schwer zu treffen. Kurzfristig glaube ich jetzt, ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie es dann aussieht, wenn alle zurückkommen, aber ich glaube jetzt nicht, dass wahnsinnig viele Siege folgen werden, auch wenn jetzt eben diese drei Siege zuletzt ausgerechnet gegen drei Top-Teams irgendwie zustande kamen, ist halt dann auch so ein bisschen, glaube ich, also ich möchte es jetzt gar nicht schlecht reden, also, aber es ist halt diese einer gewissen Willkür geschuldet, weil ich meine, Basketball spielen kann jeder, der in der NBA ist, aber dann kommen halt Spieler zusammen, die jetzt nicht auch Teams wie jetzt die Nuggets, wie jetzt die Celtics, wie jetzt die Heat nicht unbedingt auf dem Zettel haben oder und man kommt da mit einer gewissen Selbstverständnis rein und dann auf einmal dreht er dann irgendwie einen Jordan McRae auf.
Ja, so das oder gegen die Nuggets habe ich komplett gesehen. Die waren einfach betrunken. Die haben sich dermaßen peinlich präsentiert und hatten keine Ahnung, gegen wen sie da spielen. Und dann passiert sowas schon mal.
Ja, das darf man sich auch mal gönnen, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also die Nuggets gönnen sich meiner Meinung nach immer noch ein kleines bisschen häufiger, als es sein sollte, aber ja. es passiert, ja.
Ja, also immer gegen die Heat ist Garrison Matthews heiß gelaufen mit 22 Punkten in der ersten Halbzeit oder so.
Wüsste ich auch gerne, wie viele Leute vor der Saison wussten, dass es jemanden gibt, der Garrison Matthews heißt.
So ist es. Ich wusste es ehrlich gesagt lang auch nicht. Und genau, deswegen ist halt, so kommen halt momentan viele Siege zustande, aber ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, jetzt zu sagen, okay, wer passt denn jetzt von den Jungen mit Perspektive, wer passt wirklich rein, wen können wir weiterentwickeln? Und dann am Ende, ja, wird es in die Lottery gehen und dann ist halt die Frage, vielleicht wäre es tatsächlich, wenn es irgendwie möglich ist und halt risikolos möglich ist, gar nicht schlecht, wenn John Wall im Laufe der Saison noch zurückkommt, dann kannst du so ein bisschen, halt kriegst du zumindest den ersten Eindruck und kannst dann so ein bisschen gucken, in welche Richtung soll es dann gehen. Und dann natürlich kriegst du noch einen Draft, könnte ein hoher Pick bei rumkommen. Ja. Nerdwana. 111,9, also ich habe jetzt ein paar Zahlen, 111,9, 5 bestes Offensive Rating. Gleichzeitig machen sie 12% über oder 12,1% ihrer Punkte aus der Midrange, was ebenfalls der 5 beste Wert ist. Fand ich einfach so vom, wenn man das die heutige Herangehensweise anschaut, fand ich relativ interessant, einfach zu sehen, wie, also du hast ja gesagt, du siehst es auch, wenn du sie spielen siehst, dass nicht so wenig in der Midrange passiert, aber auch, dass es einfach statistisch belegt ist und dass du halt damit halt trotzdem Erfolg haben kannst. Klar hast du eben mit Bertans auch noch einen Ausnahmeshooter quasi drumherum. Dazu haben sie, finde ich irgendwie den Kontrast finde ich ganz geil, sie haben die zweitmeisten Second Chance Points, also 14,9. Direkt hinter den Clippers mit 15,2. Holen sich aber die zweitwenigsten Rebounds insgesamt. Mhm. Mit 42,3. Offensiv sind sie an 13 mit 10,5. Also immerhin da geht es dann ein bisschen hoch. Also sie sind halt, da sind wir dann wieder bei der Defensive auch, wo sie auch, glaube ich, sie lassen extrem viele Second Chance Points zu, holen aber auch gleichzeitig, so fand ich ganz interessant. Bandwagon Ranking, ja, so 2 bis 3. Ja,
also, tut mir leid.
Ist okay, kein Problem. Das hat offensiv als teilweise auf jeden Fall schon Spaß gemacht, zuzuschauen. Auch, wie gesagt, ich schaue Bi ganz gern zu. Ich fand es auch cool, so ein bisschen Moritz Wagner ein bisschen mehr zu sehen. Na klar, nochmal Verletzung, aber und auch also Isaac Bonga ein bisschen mehr zu sehen. Und es gibt da so den ein oder anderen interessanten Spieler. Aber gleichzeitig hast du halt wenig Du hast ein schlechtes Team, also siegtechnisch, und das, bei dem es relativ wenig junges Top-Talent gibt. Also die Morans. Also es gibt interessante junge Spieler, aber so diese, wo du sagst, okay, wow, was kann aus dem noch werden, hast du halt nicht. Und damit, ja, ist es halt so ein bisschen, die Saison ist halt teilweise dann auch nicht so, was das Ergebnis angeht, nicht so interessant. Deswegen, ja, war trotzdem, war okay.
Na gut. Tut mir trotzdem leid.
Ja, es ist okay. Du kannst ja nicht wissen. Vielleicht hast du auch deinen Fluch auf mich.
Ja, ich meine, zu Beginn der Saison, wenn ich sie ein paar Mal gesehen habe, haben sie halt echt wirklich immer Laune gemacht. Und ich habe halt gedacht, dann guckst du halt die ganze Zeit Davis Bertans, das ist auch cool. Und dann ist es leider doch ein bisschen eskaliert mit den Verletzungen. Das
ist ein bisschen eskaliert, ja. Genau. Alles konnte keiner wissen, von daher ist okay. Jetzt wäre natürlich die Frage, was ich denn so jetzt als Ausgleich bekomme von dir.
Ja, die Pelicans.
Für kommenden
Monat. Die Pelicans, weil ich glaube, dass jetzt relativ demnächst dann dieser Zion vielleicht doch mal sein NBA-Debüt gibt. Wäre ganz nett.
Ja.
Außerdem haben sie zuletzt angefangen, sowas wie Basketball zu spielen. Lonzo Korbball wird langsam zum NBA-Spieler. Brandon Ingram spielt sowieso eine sehr gute Saison. Also von daher darfst du dich ein bisschen mit denen befassen. Auch ein Team, was, glaube ich, hinsichtlich Trademark vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Deswegen darfst du die über diese Saison mal ein bisschen im Auge behalten.
Da freue ich mich drauf. Also ich meine, die Pelicans hatten wir, glaube ich, jeden Monat so ein bisschen auf dem Schirm. Wir haben gedacht, ja, vielleicht kommt Zion zurück, aber wir müssen abwarten. Nee, habe ich auf jeden Fall Bock. Also gerade auch mit Ingram und so, das klingt gut. Ja.
Und ich.
Es ist jetzt, eigentlich fände ich es ja ganz interessant, wenn du die Bulls machen
würdest. Oh Gott, ich habe es so befürchtet.
Weil eine andere Perspektive.
Ja.
Oder ist es jetzt zu billig?
Nee, ist schon okay.
Sag ehrlich.
Ist schon okay, aber es wird halt nicht nett, ne? Das weißt du.
Nee, das ist doch eben, es soll ja auch nicht nett werden. Aber andererseits, wir sagen ja, der Bandwagon ist für Teams, da nicht so im Fokus stehen. Also ich glaube, wir können eigentlich nicht sagen, dass die Bulls bei uns im Podcast zu wenig im Fokus stehen.
Das ist wahrscheinlich
das, was dran, sie so leisten. Aber ich fände es mal interessant, irgendwie eine andere Meinung dazu zu hören. Also quasi, wenn sich jemand mal wirklich intensiv mit ihm beschäftigt. Wenn die Knicks wäre natürlich auch noch eine
Option. Boah, komm, ey. Nee, dann nehme ich lieber die Boulet.
Okay. Dann machen wir
Les Buletos.
Pelicans und Los Buletos. Und sind damit am Ende unseres kleinen Ausflugs in die etwas niedereren Gefilde der NBA. Wir hoffen, ihr hattet halbwegs Spaß. Wir hoffen, es gab vielleicht die ein oder andere neue Erkenntnis. Und ja, wenn es euch gefallen hat, erzählt es natürlich wie immer gerne weiter. Und hinterlasst uns Rezensionen auf Apple Podcasts, abonniert uns auf Spotify, schaut bei Patreon vorbei. Wie gesagt, es könnte sein, dass da diese Woche noch was kommt. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr nicht genug bekommen könnt von Ole, ne, könnt ihr direkt heute Nacht, also kommende Nacht, quasi Mittwoch auf Donnerstag, könnt ihr euch auf The Zone den Knüller geben. Und tatsächlich, es ist tatsächlich ein cooles Spiel, Mavs gegen Nuggets. Also ich meine, sofern die Nuggets nicht wieder betrunken sind.
Die Möglichkeit besteht immer, aber ja, Spiel gibt es heute Nacht.
Das Spiel gibt es heute Nacht, schaut euch das an. Und sonst am Wochenende steht auch noch auch auf The Zone Mavs gegen Lakers an, auch nicht schlecht.
Auch nicht vollkommen verkehrt, ist richtig.
Von daher, es ist für Unterhaltung gesorgt und deswegen würde ich sagen, kommt ihr hoffentlich gut durch die Woche, bis wir uns dann kommenden Mittwoch hoffentlich wiederhören. Und bis dahin, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.